Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Wir müssen natürlich auch das Spiel am Dienstag ein bisschen mit einbeziehen und da schlaue Entscheidungen treffen, weil das am Dienstag ein sogenannter Pflichtsieg ist und morgen Abend ein Spiel, was wir gerne gewinnen wollen, was wir nicht gewinnen müssen, aber gewinnen wollen. Demnach muss es schlaue Entscheidungen geben, was den Spieler betrifft, aber auch für den Spielern selber, dass wir da einfach einen guten Mittelweg finden.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Kann man so deutscher Meister werden, wenn man zu einem taumelnden Bayern München fährt und dann aber immer im Hinterkopf das wichtige Champions League-Spiel gegen Manchester United hat? Diese Frage wird nicht beantwortet werden in dieser Schlusskonferenz, denn das wird euch keine Neuigkeit sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben erst den 10. Spieltag. Aber wir können sie zumindest mal später erörtern, denn Rasenballsport Leipzig und sein Trainer Julian Nagelsmann ist auch unser Schwerpunkt dieser Folge. Und damit leicht lallende, aber definitiv nicht alkoholinduzierte Grüße von Max Jakob Ost. Das ist mein Name. Ich bin der @genetzer auf Twitter. Und ihr hört die Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 291 mit zwei tollen Gästen. Ich freue mich sehr, dass sie wieder mit dabei ist. Inka Blumsaat, Sportreporterin unter anderem für die Sportschau und das NDR-Fernsehen als @inkablumensaat auch auf Twitter. Sehr folgenswert. Hallo Inka.
Hallo Max, guten Abend.
Guten Abend, sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist und ich freue mich auch über die Anwesenheit von Kai Bieler, dem @aufziehvogel_le, der jetzt auch bei einem ganz neuen Projekt der Fußballlandschaft Deutschlands mitmacht, beim Kehrwoche-Newsletter. Hallo Kai, was ist der Kehrwoche-Newsletter?
Hallo Max erstmal, danke für die Einladung. Der Kehrwoche-Newsletter ist ein Projekt von einem Stuttgart-Fan, auch Max, ins Leben gerufen und soll zukünftig einmal pro Woche einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation bei allen 18 Bundesligisten geben. Die Idee ist so ein bisschen, dass man den eigenen Verein natürlich sehr intensiv verfolgt und vielleicht auch noch ein bisschen Gegnerbeobachtung an dem Spieltag macht, aber dass der Gesamtüberblick natürlich da ein bisschen fehlt bei den meisten, dass man sich nicht mit allen beschäftigt. Also so ein bisschen wie Rasenfunk,
aber ja, ich schon sagen.
In ganz komprimierter Form. Genau, einmal pro Woche, immer Mittwochvormittags, mit einem kurzen Rückblick auf den vergangenen Spieltag, kurz aktuelle Situation und Ausblick aufs nächste Spiel. Und ich darf den Part für RB sozusagen übernehmen.
Genau. Im Grunde die perfekte Vorbereitung für alle Rasenfunk-Schlusskonferenzen und Nachbereitung, ob wir auch wirklich alles richtig gesehen haben. Also es ist genügend Platz für genügend Spieltaganalysen. Der Kehrwoche-Newsletter, wenn euch dieses Projekt interessiert, ich werde es in den Shownotes verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann geht am Beginn dieser Folge Dank raus an Doc Olli, an Sandra P., an Martin Habel, an Lorenz, an Bernhard Oswin, an Ronny B., an @heiko8176, an Nico, an Frank König, an U8712, an Dominik Ferl, an Anja aus Berlin und an Markus aus Heidenheim. Und ganz besondere Grüße gehen an den 10-jährigen Oskar. Sehr, sehr cool, dass du zum Rasenfunk gefunden hast. Uns wurde da eine Nachricht geschickt. Freut uns unheimlich, dass du uns hörst und wir hoffen, dass du uns auch noch in 10 Jahren hören kannst. Das würde bedeuten, dass es den Rasenfunk noch gibt und dass du 10 Jahre am Ball geblieben bist und dann auch wahrscheinlich 10-jähriges des Kehrwochen-Newsletter mit feiern kannst. Also herzliche Grüße, ihr könnt den Rasenfunk unterstützen, er bleibt Paywall-Sponsoren und werbefrei auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt und wie ihr dann auch indirekt das kleine, immerhin schon Honorar für die Gäste in diesen Sendungen bezahlt. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Und dann habe ich noch eine Reihe von Ankündigungen zu machen. Ich versuche, so schnell wie möglich durchzukommen. Kiosk, die Tassen, die wir so groß angekündigt haben, die waren dann gleich wieder ausverkauft. Das tut uns sehr leid. Da hätten wir nicht mit gerechnet. Wir stellen jetzt unter anderem als Konsequenz daraus unseren kompletten Shop um. Der Versand wird in Zukunft nicht mehr aus dem Keller von Frank heraus erfolgen, weil da haben wir einfach ein begrenztes Platzangebot und zum Beispiel bei den Tassen jetzt haben wir gemerkt, das reicht anscheinend nicht mehr, zumindest nicht, wenn so geballt viele Bestellungen reinkommen. Das alles stellen wir jetzt ganz, ganz hoppladihopp um. Das heißt, es kann in der kommenden Woche noch zu leichten Verzögerungen beim Versand kommen. Wir hoffen allerdings, dass es dann auch sehr schnell geht. Dann haben nicht mehr wir den Versand in der Hand, sondern Global Tactics, der Partner, mit dem wir auch schon unsere fair produzierten Textilien machen, also die Beanies und die Shirts. zum Beispiel. Die übernehmen dann auch den Versand. Die machen das auch für ganz viele andere sehr, sehr gut. Und dann sollte es auch wieder Tassen geben. Wir versuchen gerade, das ganze Lager zu denen zu schicken. Und dann geht's weiter. Also bleibt dran, wenn ihr ganz, ganz dringende Weihnachtseinkaufwünsche habt zum Beispiel, dann könnt ihr euch auf den Newsletter vom Kiosk setzen lassen. Unter kiosk.rasenfunk.de werden wir vermelden, sobald wieder alles da ist. Und dann danke für eure Geduld an der Stelle. Und dann noch ein anderer Hinweis an all diejenigen, die uns jetzt über Spotify hören. Und viele von euch haben uns zum Beispiel auch eure Spotify-Jahresrückblicke geschickt, wo wir drin auftauchen. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr uns hört. Wir haben uns auch einmal dafür entschieden, zu Spotify zu gehen. Einfach aus dem einfachen Grund. Damals stand der Rasenfunk. Also hätte das mit der Finanzierung nicht geklappt, dann hätte es den Rasenfunk in dieser Form nicht mehr gegeben. Das haben wir ja auch damals ja so kommuniziert. Und deswegen haben wir damals die Reichweite von Spotify gebraucht. Jetzt ist uns allerdings ein bisschen unwohl dabei, welchen Anteil Spotify bei unseren Downloads inzwischen ausmacht. Das hat verschiedene Gründe, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Spotify ist so ein bisschen wie YouTube, die haben sehr, sehr viel Geld in den Podcast-Markt gesteckt und wir beobachten da einige Entwicklungen, die für so unabhängige Podcaster wie uns nicht ganz so doll sind. Also es könnte sein, dass sich die Lage bei Spotify zu unseren Ungunsten verändert. Außerdem gibt es ganz viele kostenlose oder für wenig Geld erhältliche Podcast-Apps, die noch viel mehr Funktionen haben als Spotify. Zum Beispiel Kapitelmarken in so einem Format wie der Schlusskonferenz eigentlich unersetzbar, wenn ihr mich fragt, und auch andere Funktionen. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nicht über Spotify hört, sondern über andere Podcast-Player, denn es kann sein, dass wir vielleicht auch irgendwann von Spotify wieder weg sind, je nachdem, wie sich das da entwickelt. Und dann habe ich noch eine allerletzte Ankündigung, und zwar die nächste Folge. In der nächsten Woche gibt es ja 3 Folgen wegen der englischen Wochen. Derer erste wird Tobi Escher wieder moderieren. Das heißt, ihr hört dann wieder eine andere Stimme als Moderator. Das hat ja ganz hervorragend funktioniert bei seinem ersten Versuch. Ankündigungsblock vorbei. Man merkt, ich habe mich richtig in Rage geredet. Damit habe ich aber dann schon das richtige Sprechtempo für diese Folge. Vor 5 Jahren im Retrofunk, da war das noch so, dass Dortmund 5:1 gegen den FCA gewonnen hat. Damals lag der FC Augsburg auf Tabellenplatz 18 nach 10 Spieltagen. Und ihr wisst ja, liebe Rasenfunkhörerinnen und Hörer, so ab dem 10. Spieltag gucken wir hier so langsam auch mal auf die Tabelle. Ganz interessant. Bei Eintracht Frankfurt, das war damals der Schwerpunkt dieser Sendung, hat Stendera damals 2 Tore gegen Hannover gemacht. Und Marvin, der liebe Marvin Mendel, war damals unter anderem zu Gast, hat Linksverteidiger Otschipka nicht für die deutsche, sondern für die liechtensteinische Nationalmannschaft empfohlen. Das war vor 5 Jahren Carlo Ancelotti, damals Trainer bei den Bayern, der auch gesagt hat, es gäbe zu wenig Competition, also Wettbewerb in der Bundesliga. Das hat sich in diesen 5 Jahren verändert. Und das wollen wir jetzt besprechen. Zumindest in diesem Jahr hat sich es ein bisschen verändert. Wir steigen ein in den 10. Bundesligaspieltag und rollen die Tabelle einmal von hinten nach vorne auf und werden dann ganz am Schluss bei unserem Schwerpunktthema RB Leipzig landen. Aber wenn wir hinten beginnen, dann müssen wir leider beim FC Schalke 04 beginnen, denn auch im Sonntagabendspiel gegen Leverkusen war nichts zu holen für Schalke. Und das, obwohl es kein desolates Spiel war und das 0:1 unter zumindest fragwürdigen Umständen fällt. Dragovic drückt, schiebt Tchau zu einem Eigentor. Das Tor wird aber so gegeben und auch nicht durch den VAR zurückgenommen. Dann hat Schalke durchaus Möglichkeiten, kassiert aber weitere Tore. Baumgartlinger nach einer Ecke an den kurzen Posten. Dann verschießt noch Skripski einen Strafstoß und auch der Nachschuss wird gehalten von Radetzky. Und Schick macht dann mit dem 3:0 den Deckel drauf. Und am Ende gewinnt dann Leverkusen dieses Spiel sehr ungefährdet und ist damit, Inka, jetzt dann auf dem 2. Tabellenplatz vorgerückt. 1 Punkt hinter dem Bayern mit diesem Sieg. Was kann man denn jetzt mitnehmen von diesem 3:0, wo das Ergebnis ja gar nicht so überraschend ist, das Zustandekommen aber wieder schon so, da spielen schon wieder so viele unglückliche Faktoren für Schalke mit rein?
Na, das Recht, es war eigentlich kein desolates Spiel, dennoch, mir kam es extrem viel vor und dann habe ich mal die Zahl nachgeschaut, hat Leverkusen 25 Mal aufs Tor geschossen, also wahrscheinlich niemand häufiger an diesem Wochenende. Das heißt, dass Schalke da schon eine Menge zugelassen hat, also das spricht dann dafür, dass die Defensivleistung einfach nicht gut ist. Dann, was du gesagt hast, da kommen dann auch so Sachen dazu. Für mich ist dieses Schieben von Dragovic, ich hätte es eher abgepfiffen, hätte ich dieses Spiel geleitet. Und ja, dann kommt noch so ein verschossener Foul-Elfmeter dazu. Da ist dann auch Pech dabei.
Eine Analyse, die Schalke irgendwie nicht weiterhilft, aber was soll man auch anderes sagen bei diesem Spiel? Schalke jetzt bei 6 geschossenen Toren, 31 kassierte Tore. Nach 10 Spieltagen hat man 3 Punkte auf seinem Konto. Das sind, Stand jetzt, die Zahlen eines Absteigers. Kai, hast du denn auch die Leistung eines Absteigers gesehen?
Ja, taktisch, individuell, spielerisch war das schon über weite Strecken eher dünn. Aber also was man ihnen nicht absprechen kann, war sozusagen mangelnde Einstellung oder Versuch zu fighten. Aber sind auch nie auseinandergefallen. Also weder nach dem ersten Tor, noch nach dem verschossenen Strafstoß, noch nach dem 2-0. Also bis zum Schluss nicht. Das ist sicherlich zusammen mit dem vergangenen Spiel ein Fortschritt. Aber ansonsten hat es natürlich da an allen Ecken und Enden fehlt und sind größtenteils nur hinterherlaufen. Und im Normalfall kann ja Leverkusen in der ersten Viertelstunde das Spiel schon zumachen. Also gerade Diaby da auf der linken Seite kann mehrmals da reinflanken ohne großen Druck. Da sagt Schau auch, also das war auch ein klassisches Mismatch und Schick und Bailey können da eigentlich schon relativ früh für die Vorentscheidung sorgen. Dass es dann so durch so ein Tor das Spiel seinen Lauf nimmt, das ist dann typisch Schalke oder aktuelle Situation von Schalke. Ich hätte es auch abgepfiffen, aber gut, das wird dann halt gegeben. Aber grundsätzlich auf der anderen Seite hat mir Leverkusen sehr gut gefallen, dafür, dass sie ja unter der Woche auch europäische spielen. Mhm. Gerade zu der ersten Halbzeit Amiri und Würz auf den Achterpositionen, die immer wieder ja Räume gefunden haben zwischen den Ketten, sehr viele Läufe gemacht haben, sehr flexibel waren, was Schalke eigentlich nie so wirklich in den Griff gekriegt hat.
Bei Schalke müsste man den Torhüter noch hervorheben, ne?
Ja.
Weil, also ich habe es ja eben gesagt, 25 Torschüsse von Leverkusen, gut, konnte jetzt nicht jeder reingehen, aber ein paar mehr als die 3 hätten wahrscheinlich reingehen können. Und also gerade bei Torhütern sagt man auch immer, wie wichtig Spielpraxis ist und die kann der gar nicht haben. Und ich fand da echt einige Reflexe richtig, richtig gut.
Also nicht am Anfang. Genau, Michael Langer stand im Tor für alle Hörerinnen und Hörer, die das Spiel nicht verfolgt haben. Rönne und Fährmann jeweils nicht zur Verfügung. Und damit hat Michael Langer, der 35 Jahre alt ist, nach 13 Jahren und 9 Monaten, das ist zumindest die Information, die Sky geliefert hat, zum ersten Mal wieder in der ersten Liga gespielt. Und jetzt Kai, entschuldige.
Genau, also ich hatte bloß letztes Pflichtspiel, war glaube ich vor 3,5 Jahren in einer anderen Liga sozusagen. Von ihm her, ich fand am Anfang hat man schon so ein paar Unsicherheiten gemerkt, gerade in dieser ersten Druckphase von Leverkusen. Aber in der Tat zum Schluss waren da einige gute Paraden auch in der zweiten Halbzeit dabei, ja. Also an ihm lag es nicht.
7 Paraden hatte er am Schluss. Es gab ein paar Bälle, die er so nach vorne abgewehrt hat, aber es wurde eben auch aus allen Lagen geschossen, das muss man wirklich sagen. Also 25 Torschüsse. Schalke hatte immerhin auch 15, das ist mehr als in der Vergangenheit. Die Spreu trennt sich allerdings ein bisschen vom Weizen, wenn man sich dann die Torschüsse anguckt. Also was ging dann auch aufs Tor? Da hatte Leverkusen 9 Schüsse, von denen dann ja auch Langer noch ein paar entschärfen konnte. Und Schalke 4, von denen ja 2 aus dem Strafstoß resultieren. Also der Schuss und dann der Nachschuss. Das ist dann leider halt dann doch wieder offensiv das, was man von Schalke in den letzten Wochen gesehen hat, ja auch schon in den letzten Spielen bemüht mit vielen Abschlüssen. Uth und Raman, man kann ihnen da wenig Vorwürfe machen. Man kann natürlich die Frage stellen, wie gut das mit Buschelab auf der 10 funktioniert hat. Aber das ist auch gegen Baumgartlinger in der Verfassung, in der er gerade ist, besonders schwierig. Aber es läuft halt einfach gar nichts bei Schalke. Und man ist auch als Beobachter, finde ich, so ein bisschen ratlos. Wenn dann sogar noch so Dinge dazukommen, wie eben dieses Eigentor, bei dem ich jetzt nicht weiß, wie ihr das seht, ob ihr findet, ob da der VAR eingreifen muss, Inka.
Ja, hätte ich schon gedacht. Also so als ich die Zeitlupen gesehen habe, finde ich schon, also wo soll der Ciao noch hin? Also der wird wirklich so geschoben, dass er dann den Ball halt ins eigene Tor köpft, relativ unsanft. Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn das aberkannt worden wäre.
Ja, bin ich bei dir. Aber das sind dann auch so, also gerade so in der zweiten Halbzeit hat der Leverkusen auch so ein bisschen Tempo rausgenommen. Der souverän runtergespielt, aber gerade um die 60. fand ich, kam Schalke dann so zu so ein paar, naja, Abschlüssen in ein, zwei Umschaltsituationen auch. Das war alles nichts Zwingendes. Aber, und dann kriegst du das 2-0 auch durch so billig irgendwie eine Ecke und dann ist der zweite Pfosten nicht besetzt.
Ja.
Und dann denkst du, okay, Deckel drauf. Und dann kriegst du eine Minute später, kriegt Schalke diesen Strafstoß. Und Skripski verballert den halt. Also da kommt wirklich so alles zusammen. Unfähigkeit, Spielpech. So, dass die Perspektive für Schalke, also die, ja, da irgendwie fehlen irgendwann die Erklärungsmuster.
Ja, bei der Perspektive frage ich mich halt, das steht ja auch immer, habe gerade noch gelesen, dass Schalke irgendwie immer tasmanischer wird. Stimmt ja auch, wenn man die Statistik da anschaut. Andererseits ist ja auch da unten alles noch relativ nah beieinander und Mainz und Bielefeld sind jetzt auch nicht irgendwie komplett furchteinflößend. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Schalke da theoretisch wieder rauskommt, aber ich würde dir recht geben, Kai, ich wüsste jetzt praktisch gerade auch nicht, wie es genau gehen sollte, außer dass sie, glaube ich, vor Weihnachten noch gegen Bielefeld spielen.
Genau, das ist das wichtige Heimspiel. Die nächsten drei Partien sind auswärts in Augsburg, zu Hause gegen Freiburg und dann zu Hause eben gegen Bielefeld. Das ist dann dieses vorletzte Pflichtspiel vor Weihnachten. Dann darf man noch nach Ulm im DFB-Pokal. Aber was zählt der DFB-Pokal, wenn du versuchst, irgendwie die Klasse zu halten? Ein Gedanke, den ich bei Schalke in dieser Partie noch hatte, war, dass das große Problem für Schalke ist, dass natürlich nicht nur viele Dinge nicht funktionieren, sondern das, was man getan hat in den letzten Spielen, halt für jeden Gegner klar ersichtlich auf dem Platz liegt. Also Mitte zu, Mitte zu, Mitte zu. Ruft ja Manuel Baum, seitdem er übernommen hat bei Schalke, im Grunde an jedem Tag und in jedem Spiel. Und das ist auch weiter das, was man versucht. Und das hat Leverkusen aber zum Beispiel so genutzt, dass es Phasen gab, in denen einfach niemand im Zentrum stand. Also die standen einfach alle auf dem Flügel. Die standen im Halbraum und direkt auf dem Flügel. Die haben das unglaublich breit gemacht. Da hatte dann Schalke wiederum lange Wege, um das anzulaufen, weil Raman und auch Skripski zum Teil, weil die eben eher im Halbraum standen als eben auf den Flügeln. Die haben das eben nicht klassisch im 4-4-2 gespielt. War eigentlich auch eher ein 4-5-1 gegen den Ball wahrscheinlich. Und da dachte ich mir dann auch, das ist unglaublich clever von Leverkusen. Leverkusen hat da auch noch sehr viel liegen lassen, hat aber letztlich über das ganze Spiel hinweg nicht nachgelassen, was man ja vielleicht hätte erwarten können bei der Spielbelastung, die Leverkusen hat. Und das kommt natürlich für Schalke schon auch mit dazu, dass das sowohl Augsburg als auch Freiburg als auch Bielefeld, alle drei wissen ganz genau, naja, in der Mitte werden sie sich halt wieder positionieren, da werden wir das Spiel nicht gewinnen. Das heißt, wir versuchen sie entweder zu erwischen mit Ballverlusten, weil Schalke eben im Aufbau immer seine Fehler macht, das haben wir ja auch heute gesehen, ja unter anderem vor dem 0-3. Oder wir versuchen halt selber, dass wir auf den Flügeln eine Positionierung schaffen, in der wir uns da ganz gut durchkombinieren können. Und das ist Leverkusen schon sehr gut gelungen, muss ich sagen.
Ja, aber was willst du jetzt machen, ne? Also kannst du jetzt auch mit Schalke nicht irgendwie so kompliziert sozusagen und so anspruchsvoll spielen, wie meinetwegen mit RB Leipzig. Vielleicht war das die Hoffnung, dass erstmal was einigermaßen Einfaches eingeübt werden kann. Allerdings hast du auch schon gesagt, funktioniert das nicht.
Also für mich war diese Personalie Baum, das ist natürlich immer die Frage in so einer Situation. Und bei Schalke stimmt es ja auch wirtschaftlich gerade nicht und ist jetzt nicht der Verein mit der größten Anziehungskraft aktuell vielleicht. Das heißt, der Kandidatenkreis ist auch überschaubar. Aber diese Personalie Baum habe ich vom ersten Tag an nicht so wirklich verstanden. Also ich glaube, der hatte sein erstes Spiel doch bei uns in Leipzig, oder was ist das zweite?
Das war das erste Spiel, glaube ich, auch, ja.
Mhm. Genau. Und danach saß er schon auf der PK und ich meine, klar, du fährst irgendwie mit, keine Ahnung, 3 Trainingseinheiten nach Leipzig, dass du da wahrscheinlich nichts holst, ist allen klar. Der Zeitpunkt war auch maximal unglücklich, weil danach war, glaube ich, Länderspielpause. Aber da saß er schon auf der PK und hatte schon so Durchhalteparolen. Also er wirkte schon wie nach 10 verlorenen Spielen oder so. Wo ich mich schon gefragt habe, okay, welche Aufbruchsstimmung, welche auch spielerische Idee soll von ihm ausgehen, also sehe ich nicht.
Ja, ich bin da so ein bisschen indifferent. Ich fand, also klar, gegen Leipzig, das war, also in den ersten 30 Minuten war das noch ganz gutes Spiel damals, aber dann war man deutlich unterlegen in allen Bereichen. Das zweite Spiel, das war dann Heimspiel gegen Union Berlin, das hat mir schon viel, viel besser gefallen, weil er da auch gesagt hat, wir wollen jetzt nicht weiter negativ denken und nur versuchen, das Tor für den Gegner zu verhindern, sondern wir müssen jetzt einfach mal antizyklisch arbeiten und uns einfach auf das Spiel nach vorne konzentrieren. Und da hat man eine ganz gute Partie gemacht. Der Punkt war trotzdem ein bisschen glücklich, aber immerhin hat man da auch einen Punkt geholt. Man hatte ein gutes Anlaufen, man hatte ein paar Aktionen nach vorne. Das ist aber halt dann über die weiteren Spiele verloren gegangen. Und inzwischen stelle ich mir auch die Frage, Also die Wege für Schalke sind halt sehr, sehr lang zum gegnerischen Tor. Und gegen Leverkusen zum Beispiel hat man sehr, sehr viele lange diagonale Bälle gespielt. Und generell waren auch die Passwege sehr, sehr lang. Vor allem halt, wenn du jemanden im Offensivdrittel erreichen wolltest. Und ehrlich gesagt kann das halt Schalke nicht. Also die hatten in der ersten Halbzeit 29% Ballbesitz und eine Passquote von 59%. 59. Man hängt natürlich auch beides miteinander zusammen, aber das ist halt das Problem. Also mit diesem Ansatz wird es nicht funktionieren, weil man eben hinten auch immer die Tore kassiert, weil du eben nicht damit rechnen kannst, na, wir halten ja erstmal die Null und dann kriegen wir ja schon mal einen Punkt und vielleicht fällt vorne einer rein. Das geht ja leider gerade nicht.
Noch schlimmer als die 59% fand ich fast die 135 Pässe insgesamt in den ersten 45 Minuten. Das ist eine Zahl, die ist ja schon ziemlich absurd.
Ja, und das, obwohl du ja mit einem Sardar, mit einem Rahman, mit einem Uth schon Spieler auf dem Feld hast, die den Ball auch verarbeiten können. Aber wir sind ja auch längst über den Bereich raus, wo es quasi um das Potenzial geht, sondern da kommen inzwischen so viele Faktoren zusammen. Und man muss auch dazu sagen, Leverkusen hat auch wirklich ein individuell sehr, sehr guter Gegner. Also im Grunde in allen Kategorien, die auf individueller Ebene entschieden werden, zum Beispiel Dribblingversuche. Leverkusen 12 von 15 Dribblingversuche erfolgreich. Oder Tacklingversuche. 19 von 23 Tacklingversuche waren erfolgreich. Also immer, wenn es darum ging, setzt sich die individuelle Qualität eines Spielers gegen die des anderen durch, hat halt Leverkusen da auch in der Regel fast immer den längeren gezogen, um jetzt dieses Sprichwort mal umzudrehen. Und das kann man jetzt aber auch Schalke nicht zum Vorwurf machen, weil ja Leverkusen auf der anderen Seite als zusammen mit Wolfsburg immer noch einzige ungeschlagene Mannschaft dieser ersten Liga hat auch einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, bei allem, was man vielleicht auch zugelassen hat. Aber insgesamt war das eine sehr, sehr starke Leistung von Leverkusen.
Schönes zweites Tor auch, ne? Also gut, da jetzt auch das erste und das dritte nicht so besonders waren. Ach, das dritte meine ich, sorry, ich meine das dritte von Patrick Schick.
Ich dachte, da das erste und das zweite schon,
nur nach Ecke, war faszinierend, wie der da reinging. Nee, ich meine das Tor von Patrick Schick nach dem Pass von Amiri war es vorher, genau. Glaube ich. Mhm. Also da hast du eben schon gesagt, die individuelle Qualität, da hat man zum Beispiel das gesehen, das war ein Ballverlust von Schalke, beziehungsweise ich glaube, die haben dem Skripski den Ball weggenommen und wie schnell das dann auch ging, das eigentlich, finde ich, steht, also für so einen Fußball steht Leverkusen auch immer wieder, sind vielleicht so ein bisschen schwer in die Saison gekommen, hatten ja ähnlich wie Wolfsburg auch sehr viele Unentschieden, aber ich glaube, jetzt rollen die ganz gut.
Ja, durchaus überraschend, finde ich, in der Art und Weise, wie Leverkusen durch diese Saison durchkommt. Man hat ja auch einen fast schon historisch guten Saisonstart jetzt mit 6 Siegen, 4 Unentschieden. Das war in diesem Spiel tatsächlich auch sehr gut zu sehen. Für mich so ein bisschen Man of the Match Baumgartlinger, muss ich sagen. Jetzt nicht nur, weil er dieses wunderschöne Tor nach Ecke gemacht hat. Also war tatsächlich nicht schlecht, möchte ich mir jetzt nicht so lustig drüber machen. Aber er hat im Grunde den Job, den bei Schalke Sardar und Mascarell gemeinsam machen sollten, nämlich die Mitte zuzumachen. Das hat Baumgartlinger alleine gemacht. Also die entscheidenden, wenn Schalke durchkam, dann waren das immer Umschaltsituationen und es ging aber eigentlich immer über den Flügel. Und ich finde, Baumgartlinger spielt gerade in Abwesenheit ja von so manch anderem Spieler eine richtig, richtig gute Saison. Und das ist halt schon auch, glaube ich, so ein bisschen Grundpfeiler von Leverkusen, gerade weil sie im Chancenverwerten nicht so eiskalt sind wie andere Mannschaften. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, nach 20 Minuten gab es 10-0 Schüsse für Schalke. Also da war Schalke mit dem 0-1 noch ganz gut bedient. Deswegen glaube ich, ist so jemand wie Baumgartlinger, auch wenn er nicht immer dafür gelobt wird, sehr, sehr wichtig. Er hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich.
Ja, ich glaube, er ist auch, also er hat so diese, das stimmt schon, er spielt ja so eine zentrale Rolle auch in dieser ja, neu gewonnenen Balance defensiv-offensiv bei Leverkusen. Mhm. Die, was glaube ich, in der vergangenen Saison echt noch anders war. Also die spielen es immer aus einer sehr auf Spielkontrolle angelegten Haltung heraus, sozusagen, bauen die auf und entwickeln dann vorne die offensive Power. Und da ist natürlich Baumgartlinger da im zentralen Mittelfeld der zentrale Akteur mit der.
Also für Leverkusen läuft es sehr gut. Es geht jetzt weiter mit zwei Heimspielen, zu Hause gegen Slavia Prag und dann gegen die TSG aus Hoffenheim. Kann man versuchen, dieses sehr, sehr gute Ergebnis in die kurze Winterpause, die es ja dann bald geben wird, zu bringen. Die englische Woche sieht dann eben zwei Heimspiele vor gegen Hoffenheim und gegen Bayern. Und dazwischen muss man jetzt auch nicht so wirklich weit reisen, nämlich zum ersten FC Köln. Also das sind doch so fast drei Heimspiele. Die Kölner mögen es mir an der Stelle verzeihen. Ich beziehe mich natürlich nur auf die Reiseentfernung zum gegnerischen Stadion. Das ist ja völlig klar.
Kein Derby.
Kein Derby. Ja, stimmt, stimmt, richtig. Das stimmt, das werden sie mir verehrt. Da hast du völlig recht, Kai. Meine Güte, da habe ich mich wieder reingeritten. Weil ich im Kopf einfach schon bei der Überleitung war zu unserer nächsten Partie. Denn es hat sich was im Tabellenkeller getan und das hat mit der nächsten Spielpaarung zu tun, über die wir sprechen wollen. Denn Arminia Bielefeld, es konnte zum zweiten Mal in dieser Saison siegen und das gegen den ersten FSV Mainz 05, also einen direkten Konkurrenten um den im Abstiegskampf. Weil Mateta zweimal die Chance auf die Führung vergibt, kann die Arminia durch einen abgefälschten Schuss von Prietl mit 1:0 in Führung gehen. Dann erhöht Dorn, natürlich Dorn 10 Minuten später, in der 31. Minute. Und Mainz gelingt nicht mehr als der Anschlusstreffer durch Kevin Stöger. Was wiederum die Frage aufwirft, Kai, was kann man aus diesem Spiel jetzt mitnehmen aus Mainzer Sicht? War das so eine klare Niederlage, wie es auf dem Papier dann aussieht?
Also es ist eines der beiden Spiele, die ich mehr oder weniger nur in der Zusammenfassung gesehen habe, aber ich glaube, von dem, was ich gesehen und gelesen habe, kann man schon, du hast die beiden Chancen angesprochen, die Mateta da in der Anfangsphase vergibt. Und der hat ja dann in der 94. nochmal, wo er versucht, Ortega zu überlupfen, eine Großchance zum Ausgleich. Und vielleicht kann man, ja, wenn die Tormaschine von Mainz nicht trifft, dann kann so ein Spiel so ausgehen. Bielefeld im Gegenzug ja quasi mit den ersten beiden ernstzunehmenden Angriffen gehen sie 2-0 in Führung, also sehr effizient. Wobei ich sagen muss, Bielefeld hat mir auch am letzten vergangenen Spieltag bei uns sehr gut gefallen. Also sehr engagierter Vortrag, viele, viele Chancen, die größeren Chancen. Also für einen Aufsteiger und für jemanden, der, glaube ich, 7 Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Sehr, sehr ansehnlich. Insofern wichtiger Sieg für Bielefeld, da jetzt mal wieder einen Dreier zu holen. Genau.
Ja, dann hat der Mateta ja nicht mit Absicht gemacht, aber ich glaube, bei seiner zweiten Chance in der ersten Hälfte war das, da hätte er sich vielleicht besser umdrehen sollen, ne? Also will er den mit der Hacke ganz schön irgendwie reinmachen. Und wenn sowas dann schief geht, dann sieht man immer doof aus und man sieht richtig doof aus, wenn man eh schon im Tabellenkeller steht, dann ist das relativ fahrlässig.
Ja, auf der anderen Seite hat es aber ja immerhin Mainz geschafft, Mateta in diese Situation zu bekommen. Also ich finde das schon erstaunlich. Mainz 05 hatte echt lange Probleme, aus dem laufenden Spiel heraus zu Abschlusschancen zu kommen. Und in der Partie war das viel, viel besser und ja auch schon in den letzten beiden Spielen, fand ich. Also in dem Spiel waren es, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Ich hatte es, 13 Schüsse hat man aus dem laufenden Spiel heraus kreiert, von insgesamt 15. Das ist für Mainz 05 wirklich ein sehr, sehr hoher Wert. Und Mateta hatte eben diese Chancen. Das ist, glaube ich, das, woran ich mich an Mainz 05 festhalten würde, so bitter diese Niederlage ist, weil eben ein direkter Konkurrent jetzt erstmal vorbeigezogen ist und 2 Punkte Vorsprung hat, stand jetzt eben dann auf den FSV. Aber dass das geklappt hat, ist gut. Wie die Tore fallen, da kann man drüber reden. Also das Zentrum war da, die Mitte war nicht zu bei Mainz 05. Bei beiden Treffern kann man das so sagen. Und dann ist halt vielleicht Doan der eine Unterschiedsspieler, den Bielefeld hat, der in diesem Spiel das endlich auch mal mit einer Vorlage und einem Tor quasi ummünzen konnte, das, was er schon immer so an Spielanteilen hat, offensiv.
Und ich meine, beide Tore waren ja auch abgefälscht, glaube ich, abgefälschte Schüsse. Der erste ein bisschen mehr, der zweite ein bisschen weniger. Also es sind dann so Kleinigkeiten, wie dann so ein Spiel, wie du schon sagst, tut weh gegen direkten Konkurrenten. Aber meins ist halt die Frage, wie abhängig ist man natürlich von Mateta, wenn der dann mal nicht trifft. Kann ja bei dem Stürmer auch mal, ohne herbeireden zu wollen, aber so eine Phase werden, dann wird es natürlich schwieriger.
Aber die Offensive ist ja eigentlich schon gut, ne? Das ist ja auch dieselbe wie letztes Jahr. Also mit Mateta, mit Quaison, mit Boetius Und letztes Jahr war Mainz, glaube ich, 12. oder 13. Also ich weiß eigentlich jetzt gar nicht so genau, warum es da nicht mehr so einigermaßen klappt.
Ja, also ich meine, in dieser Konstellation spielt man jetzt natürlich noch gar nicht so lange jetzt wieder zusammen, aber du merkst es direkt wieder. Ich fand auch, dass Boetius zum Beispiel auch ein gutes Spiel gemacht hat. Der hatte 3 Schüsse selber, hat 4 Torschüsse aufgelegt, also genau die Rolle, die er ausfüllen soll, hat er auch wieder erfüllt. Und dann finde ich, kommt noch so ein X-Faktor vielleicht jetzt dazu. Mir persönlich gefällt es sehr gut, Kevin Stöger jetzt wieder mehr zu sehen. Und er hat auch in der Zeit, in der er auf dem Feld war, der wurde in der 58. eingewechselt, hat er echt viel bewegt. Also nicht nur dieses Tor gemacht, sondern auch selber nochmal 2 Torschussvorlagen gegeben. Und ich fand, da hat ja Mainz 05 umgestellt. Also da hat man dann, logischerweise ist man auf Offensive gegangen mit einer Umstellung auf Viererkette und in der 58. Minute beim Stand von 0:2. Und da kam schon einiges bei rum. Also Ortega musste ja auch einige Paraden auspacken, ja nicht nur ganz am Schluss nochmal gegen Mateta, wo er das 2:2 verhindert hat. Da sind viel mehr Elemente drin, die, finde ich, die erfolgsversprechend aussehen als bei Mainz 05 unter Bayer Lorzer, muss ich sagen. Auch bei so einer Niederlage. Und was machen wir mit Bielefeld? Also, dass es Bielefeld schwer haben würde, war allen klar. Muss ich jetzt eigentlich auch nicht in jeder Schlusskonferenz wiederholen, dass jetzt 8 erzielte Tore nach 10 Spieltagen auch nicht das Beste sind. Ist auch klar. Auf der anderen Seite aber, Vogelsammer konnte diesmal schon ab der 64. Minute spielen. Man hat mit Shiplock vorne begonnen. Doorn war wieder sehr auffällig. Also bei Bielefeld neben dem Sieg vielleicht auch ein paar Ansatzpunkte, wo man sagen kann, naja, vielleicht kann man darauf aufbauen. Einfach im Grunde braucht man in Anführungszeichen nur eine gute englische Woche.
Ja, so wie die Tabellensituation ist, hatte ich ja eben auch schon in Bezug auf Schalke gesagt. Das ist ja echt alles sehr eng beieinander. Ich habe jetzt Bielefeld in Wolfsburg gesehen vor ein paar Wochen. Da war eine ganz schlechte erste Hälfte und gegen Ende haben sie sich dann mal getraut, haben viel versucht, hatten dann eigentlich sogar auch ein bisschen Pech. Ich weiß nicht, ob die gegen viele Gegner aber über 90 Minuten so bestehen können. Ich glaube eher nicht.
Also irgendwie erinnert mich das Ganze ein bisschen an Paderborn vor wann? 2, 3 Jahren. Also
Das
relativ
tut natürlich
spielstark.
Bielefelder nochmal besonders weh.
Nee, nein, also
Aber ja.
ein relativ spielstarker Aufsteiger, der auch immer versucht, auch spielerische Lösungen zu finden, der auch durchaus punktuell nicht schlecht besetzt ist. Und der dann aber, also wie gesagt, bei uns hätten so gegen RB hätten sie auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt für den Auftritt. Auf der anderen Seite stimmt schon, ich glaube, also wir haben nur, es gibt nur 2 direkte Abstiegsplätze. Das ist die, glaube ich, die gute Nachricht für alle, die da unten drin stehen und wahrscheinlich auch bis zum Ende, Saisonende da unten drin stehen werden. Insofern, und ich glaube auch, also du hast Schalke, du hast Mainz, du hast Bielefeld, du hast wahrscheinlich auch noch Köln. So, die da bis zum Saisonende wahrscheinlich diese Plätze belegen. Insofern, ja, nach 10 Spieltagen zum Abschreiben ist es auf jeden Fall zu früh. Und jetzt mit dem Dreier muss man mal gucken, ob da sozusagen eine neue Dynamik auch nochmal kommt. Aber sie haben schon eine relativ große Schwankungsbreite an Auftritten. Du hast es ja gesagt, es gab schon richtig schlechte Auftritte, es gab relativ gute Auftritte, wie gegen RB. Die Breite ist relativ hoch in der Performance.
Ja, da hat sich ja auch durchaus noch mal was getan bei Bielefeld. Da hat man ein paar Dinge im Kleinen verändert und auch ein bisschen im Personal. Und dann, ich glaube, so mit dem Leipzig-Spiel tatsächlich. Also es gab ein ganz unglückliches, aber fürchterliches Spiel gegen Leverkusen, wo man unglücklich verloren hat, weil das ganz am Schluss ein Tor von Dragovic war und es noch einen Elfmeter hätte geben können. Aber unschön war es, weil man keinen einzigen Schuss abgegeben hat, keine einzige Torschussvorlage, ich glaube, kein einziges gewonnenes Dribbling hatte man in diesem Spiel. Also das war ganz schlimm. Und dann hat aber tatsächlich Uwe Neuhaus ein paar Dinge ein bisschen verändert zum Leipzig-Spiel hin. Ich finde, dass jetzt die Mittelfeldspieler, also Hartl und Pretl waren es jetzt in dem Fall gegen Mainz 05, die rücken jetzt mutiger nach. Dadurch gelingt es häufiger, dass man eben mal mit, also Doan und Klos sind immer noch die Zielspieler vorne drin und die schaffen es aber jetzt auch viel besser, dann mal den Ball zu verteilen. Es ist kein Zufall, dass so das 1:0 gefallen ist. Kurz vorher gab es im Grunde eine identische Situation, in der Hartl einen Schuss hat. Der wird aber dann halt noch so geblockt, dass er nicht ins eigene Tor abgefälscht wird. Aber das war quasi ein klares Muster. Und gegen Leipzig hat man das auch ganz gut gemacht. Also da ging es dann weniger übers Zentrum, sondern mehr über lange Bälle. Lange Bälle natürlich immer noch wichtig. In diesem Spiel waren es 106 lange Bälle, aber immerhin 43 davon kamen an. Das ist gar nicht so schlecht. Also das ist kann ein probates Mittel sein und bedeutet ja für einen Gegner wie Mainz 05 auch zum Beispiel, die müssen dann ja immer erstmal wieder hinter dem Ball alle sich formieren. Also man drückt die ja auch immer wieder zurück in ihre eigene Hälfte und dann müssen die immer von da anlaufen und wieder aufbauen. Deswegen gab es ja dann irgendwann die Umstellung auf Viererkette, weil du hast den Dreieraufbau gar nicht gebraucht, weil du wurdest eh nur von Zweien angelaufen oder eher nur gestellt von Bielefeld. Das hat dann schon alles irgendwie so seinen Sinn ergeben für beide Mannschaften eigentlich. Aber so in so kleinen Dingen hat sich Bielefeld, finde ich, schon weiterentwickelt. Die Frage ist halt, ob jetzt so Gegner wie Freiburg, Augsburg und Schalke, das sind die nächsten drei für Bielefeld, da bin ich schon gespannt, wann der Erste einfach mal sagt, okay, unser erstes Ziel ist es jetzt mal Doan aus dem Spiel zu nehmen und dann wollen wir erstmal gucken, was ihr sonst noch so macht. Also da warte ich ehrlich gesagt die ganze Zeit noch drauf. Da fand ich Mainz fast manchmal ein bisschen naiv, auch wenn sie es sicher gewusst haben, welche Rolle Doan spielt. Sie haben es bloß nicht auf den Platz gekriegt wahrscheinlich, aber einen klaren Plan gab es da glaube ich nicht gegen ihn.
Wobei Uwe Neuhaus wirklich, also zum Beispiel so ein, der im Saisonverlauf nochmal so zum X-Faktor gegenüber den Wettbewerbern da unten werden könnte. Also dem ich der sehr viel zutraue, was so taktische Anpassungen anhand des eigenen Kaders und des Gegners betrifft, der über Jahre bei Union einen guten Job gemacht hat. Also da sehe ich Bielefeld zum Beispiel gegenüber Schalke im Vorteil auf der Position.
Mhm. Das Trainerduell wird hier ausgerufen zwischen Neuhaus und Baum. Wir werden es uns ja, wir als emotional Unbeteiligte werden es uns einfach ganz entspannt angucken. Also Freiburg, Augsburg, Schalke, die nächsten Gegner für Bielefeld. Und für Mainz 05 geht es ebenso interessant weiter. Jetzt gleich mit dem Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Köln, ganz wichtige Partie. Köln ebenfalls mit 7 Punkten, 2 Punkte vor den 05ern. Dann reist man nach Berlin zu Hertha und spielt dann wiederum zu Hause gegen Werder Bremen, bei denen wir zumindest dann zum Stand dieses Aufeinandertreffens und nach diesem Aufeinandertreffen dann auch die Frage beantworten können, wie weit rutschen die da eventuell noch unten rein. Zumindest Florian Kohfeldt hat sich da heute sehr zurückhaltend geäußert. Dazu werden wir aber noch kommen. Aber dann würde ich sagen, lasst direkt mit dem 1. FC Köln weitermachen, denn wir haben jetzt gesprochen über die Plätze 18, 17, 16 und dann kommt jetzt eben der FC auf Platz 15, der wieder ein Pünktchen holt nach dem überraschenden Sieg in Dortmund. Jetzt ein 2:2 zwischen Köln und Wolfsburg. Und es gibt irgendwie so zwei Perspektiven, aus denen man auf dieses Spiel gucken kann. Die negative wäre, jetzt aus Wolfsburger Sicht, aus 61% Ballbesitz kreiert der VfL nur 6 Schüsse aufs Tor von Köln und Kohn Castells muss nur einmal einen Ball halten. Bei den Gegentoren ist er dann aber machtlos. Das ist dann so die andere Sicht auf dieses Spiel, so ein bisschen aus Sicht des 1. FC Köln gedreht. Die Tore machen Thielmann, Arnold, Duda und Weghorst. Ja, und das war es dann, ein 2:2, wo sich die Frage stellt, Inka, jetzt mal, wenn wir mal mit der Perspektive des VfL anfangen, ist das nicht eigentlich zu wenig?
Ich habe ja schon gelesen, was du auf Twitter geschrieben hast, dass du bitte keine Spiele des VfL Wolfsburg mehr sehen möchtest, weil du es nicht erträgst, dass da so wenig aus den Möglichkeiten der Spieler gemacht wird. Teile ich nicht so ganz die Einschätzung. Wenn wir jetzt mal bei den Torschützen anfangen, Maximilian Arnold zum Beispiel, lange ja beim VfL, spielt, glaube ich, eine seiner besten 2 Spielzeiten, würde ich sagen, in Wolfsburg. Der war auch zwischendurch sehr durchwachsender unterwegs. Ich finde, dass er immer wichtiger wird, dass seine Standards immer besser werden. Gestern schöner Freistoß. Ansonsten hat er da jetzt so ein paar Eckball-Varianten auch ausgepackt, die echt gut sind. Und bei Wout Weghorst, ja, stimmt, glaube ich, die Anzahl der Tore, die er erzielt meistens. Dass sie zu wenig Chancen rausspielen, da würde ich schon mitgehen. Ich kann auch verstehen, was du meinst, wenn man sich jetzt so vielleicht so einen Spieler wie Josip Brekalo anschaut, der eigentlich so viel kann und dann, wenn man auf die Scorer-Punkte vielleicht schaut, da doch recht wenig bei rumkommt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie ansonsten bei Real Madrid spielen könnte. glaube ich irgendwie auch nicht. Aber das ist so einer, wo ich immer denke, der spielt schon gut, aber es müsste irgendwie noch mehr Ertrag rumkommen. Und ich fand das jetzt gestern weder richtig gut noch richtig schlecht. Ich habe jetzt aber auch nicht so gelitten, weil ich es gesehen habe, wie du.
Ja, das also da muss ich ja jetzt Stellung beziehen. Ich muss mich rechtfertigen. Ich habe ja auch schon viel Hass von einigen Wolfsburg-Fans auf Twitter bekommen. Aber Leute, nehmt es mir bitte nicht persönlich, wenn ich einfach euren Verein nicht gerne gucke. Ich finde einfach das Spiel nach vorne vom VfR Wolfsburg maximal bieder. Und das funktioniert, also das ist völlig legitim. Der VfL hat jedes Recht, so zu spielen, hat er ja sowieso. Also meine Meinung ist sowieso völlig irrelevant, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber es ist einfach, ich gucke ja einfach jedes Spiel, jedes Spieltags, und es ist jedes Mal dasselbe. Wenn der VfL in Führung geht, egal gegen welchen Gegner, dann spielen sie auf Konter. Und es ist wirklich egal, gegen welchen Gegner. Sie stellen sich dann einfach in die eigene Hälfte und versuchen umzuschalten. Das finde ich einfach unwürdig bei dem Potenzial, was du hast. Das ist ein Wout Weghorst, wird da völlig verschenkt, meiner Meinung nach. Obwohl er so gut im Anlaufen ist. Also ich verstehe, warum das so reizt für Trainer, dass man sagt, ja gut, mit dem kann man ja auch im Mittelfeldpressing manchmal einen Ballgewinn erzwingen, weil er eben so aggressiv dann rausrückt. Aber ich finde, das sind Perlen vor die Säue. Und dann ist es jetzt zum Beispiel auch gegen den FC, ist es halt entweder der lange Ball auf Weghorst, das funktioniert logischerweise auch gut, weil Weghorst ist ein überragender Stürmer, oder es wird halt über den Flügel aufgebaut. Es gibt dann immer dieses, also Arnold oder Schlager lassen sich auf die Linksverteidigerposition fallen, weil Roussillon nach vorne schiebt. Und dann gibt es entweder den Ball die Außenlinie entlang auf eben Roussillon oder in dem Fall war es manchmal auch Steffen, der da geholfen hat. Oder man versucht ganz gerne so einen diagonalen Ball ins Zentrum des Gegners. Das hat in der letzten Partie ganz gut geklappt vom VfL. Die war gegen Werder Bremen, war das? Ja, stimmt, das war eh dieses wilde 5:3. Und jetzt gegen den FC hat es ganz gut funktioniert, aber die Anschlussaktionen waren dann nicht da. Und das ist auch okay. Also so einen Spielaufbau machen auch nicht so viele Mannschaften. Ich finde es nur maximal bieder. Und ich fand, dass der FC seinerseits das halt dann schon relativ gut gemacht hat, das kalt zu stellen. Also klar hatte Wolfsburg das Gros des Ballbesitzes, 61%, und auch das Gros der Schüsse, 16:6. Aber zum Beispiel 7 von 16 Schüssen kamen von außerhalb des Strafraums. Das heißt, in den Strafraum, und da willst du hinkommen, weil da ist Weghorst, da brennt, ist der VfL gar nicht so oft gekommen. Dann flankt man sich immer tot, 24 waren es in diesem Spiel, 8 davon kamen an. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich sehe dasselbe Spiel vom VfL wieder und wieder und wieder. Es kann aber auch daran liegen, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen, dass ich sehr, sehr müde bin. Es war einfach ein ganz langes Jahr. Vielleicht projiziere ich da einfach nur meine eigene Erschöpfung auf den VfL. Aber das hat mich gegen den FC richtig gestört.
Na, Roussillon hast du eben angesprochen, und da finde ich auch, dass so die Außenverteidiger, und zwar nicht nur mit den Flanken, die sind im System von Bruno Labbadia schon viel besser zur Geltung gekommen. Also Oliver Glasner spielt jetzt mittlerweile auch mit einer Viererkette, aber trotzdem der Roussillon in der letzten Saison unter Labbadia, das war ein ganz anderes Level, wie der da die Bahn rauf und runter ist und auch was durch den in den Strafraum gekommen ist. Und auf der anderen Seite der William, der jetzt seit langem verletzt ist, da finde ich auch, ist eine Stärke jetzt irgendwie verloren gegangen. Ansonsten, das Spiel gegen Werder war ja schon echt sehr unterhaltsam, und was ich eigentlich bei der Mannschaft so ganz beeindruckend finde, und das war nicht immer so, ist, dass die total unbeeindruckt sind von Rückständen zum Beispiel. Also war jetzt auch wieder ein relativ früher Rückstand, und ich habe da das Gefühl, dass es ist denen egal, dann schießen sie halt das nächste Tor. Gegen Werder waren sie auch zweimal, glaube ich, im Rückstand. Und haben das dann auch gedreht. Und das Spiel gegen Werder fand ich jetzt auch nicht so langweilig, aber das liegt dann natürlich auch an Hin und Her und 8 Toren insgesamt.
Ja, und da war im Grunde auch jeder Schuss drin. Also ich weiß, dass das ein sehr, sehr harter Sell ist, wenn ich das sage, auch dieses Spiel war gar nicht so spektakulär. Da war ich jetzt vielleicht wirklich einfach grumpy, keine Ahnung. Aber jetzt bei diesem Spiel gegen den FC, also ich hatte halt auch das Gefühl, der FC hat viele Dinge gut gemacht in dieser Partie. Und unter anderem, also Duda, Rex Bitschei und Thiemann habe ich ja auch schon genannt, die haben auch wirklich gute Aktionen gehabt. Und die haben auch so manche Schwachstelle beim VfL, die man so gar nicht gewohnt war, aufgelegt, also aufgedeckt. Also das ist da zwischen im Raum zwischen Brooks und Roussillon, da sind die zweimal reingegangen, haben dann die Tore gemacht. Das legt dann natürlich nochmal besonders schmerzhaft den Finger in die Wunde. Aber da war auch tatsächlich der VfL attackierbar. Also du möchtest eigentlich, dass Brooks oder Lacroix, die sollen ihre angestammte Position verlassen müssen. Denn dann dann hat der VfL ein Problem. Und das hat der FC sehr gut gemacht. Ich fand aber, dass mit dem 2:2 von Wout Weghorst und mit den Chancen, die dann auch Wolfsburg hatte, da hat der VfL den FC davonkommen lassen. So gut der FC das gemacht hat, aber der VfL muss die Klasse haben, sich dieses Spiel dann einfach zu nehmen. Du machst den Ausgleich mit im Grunde der ersten Aktion der zweiten Halbzeit. Und dann musst du das Ding gewinnen, finde ich. Wenn du eben diesen Kader hast. Bei Bielefeld bin ich da nachsichtiger.
das stimmt sicher, dass man da eigentlich das Spiel gewinnen muss. Ich glaube, da gibt es auch Spieler, so einer wie Wout Weghorst, der will wirklich jedes Spiel gewinnen und da soll auch jeder Ball rein. Ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt irgendjemand bewusst zurückgehalten hat. Vielleicht ganz so im Hinterkopf irgendwo ganz weit hinten ist diese Startserie, hast es ja schon gesagt, Wolfsburg neben Leverkusen die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Und vielleicht dann lieber 2:2 als was riskieren und dann noch in Köln verlieren.
Ja, aber irgendwie, also das stimmt schon, irgendwie, also bei den Unischlagen ist ja nur eine Seite der Medaille, da sind ja jetzt auch schon einige, also Remis dabei und dieses Spiel musst du gewinnen. Und es hat mir nach hinten raus gefehlt, du hast ja gerade gesagt, Max, schon, du hast noch eine Halbzeit eigentlich Zeit. Du bist das dominierende Team, du bist individuell besser besetzt. Köln wirkt wieder stabiler, also jetzt auch gerade in den letzten beiden Spielen. Aber natürlich verfügst du über die Möglichkeiten, sozusagen auf das dritte Tor zu gehen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. So gab irgendwie so eine, von dem, was ich gesehen habe, so wirkte wie so eine, ja, okay, 2:2 ist in Ordnung. Unischlagen-Serie hält, für die man kann man sich, also so. Und das ist sicherlich für den Anspruch, wenn man wirklich, also der VfL ist ja nun schon wieder seit einigen Jahren so eine Mannschaft, die irgendwo in dieser Nahtstelle zwischen, wir spielen Europa League und ab und zu gucken wir mal Richtung Champions League, aber auch nicht so richtig, sich befindet und wo irgendwie nicht so ganz klar ist, wohin soll die Reise gehen. Und mit dem Kader müsstest du zumindest, also jetzt Fünfter, und da gehörst du sicherlich vom Anspruch her auch hin, Vierter, Fünfter, zwischen Platz 4 und 6 da immer mitzuspielen und dann auch mal gerade in so einer Saison wie jetzt vielleicht, sozusagen, wo du die Belastung nicht hast, dann da oben reinzurutschen.
Naja, die werden mit auch einem sehr starken Kader noch vor 2 Jahren beinahe abgestiegen. Ne? Also waren ja 2-mal in der Relegation und dann eben da wieder in der Europa League jetzt. Aber klar, jetzt haben sie viel Zeit, weil diese Europa League wegfällt und könnten da sicher noch so ein bisschen mehr draus machen. Das sehe ich schon, aber ganz so dramatisch, dass sie gar nichts daraus machen, da finde ich jetzt ist es nicht.
Ist es dann wahrscheinlich auch wirklich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir mit Köln eine Mannschaft, die aus den letzten 7 Ligaspielen nur 2-mal verloren hat und das waren jeweils knappe 1:2 Niederlagen, einmal gegen Bayern und einmal gegen Union Berlin und ansonsten 4 Unentschieden und eben der besagte Sieg gegen Borussia Dortmund, was dann auch schon ganz gut erklärt, woher die 7 Punkte kommen, die der erste FC Köln geholt hat. Das sind nämlich all die 7 Punkte bisher gewesen. Und wenn ich jetzt auf die nächsten Gegner gucke, Kai, dann sehe ich da Mainz 05, dann zu Hause Leverkusen und dann auswärts Rasenballsport Leipzig. Jetzt auf Grundlage dieser Partie von Wolfsburg und vielleicht auch dem, was wir in der letzten Woche gesehen haben, wie würdest du denn die Entwicklung beim FC bewerten?
Ja, ich frage mich noch so ein bisschen, also ob die 2 vergangenen, also Spiele jetzt gegen Wolfsburg und gegen den Überraschungssieg gegen Dortmund, ist noch eine etwas, für mich noch eine etwas zu kleine Grundgesamtheit, um da wirklich schon einen positiven Trend abzuleiten. Hat auf jeden Fall Gisdol erstmal wieder eine Atempause verschafft, der ja dann doch auch schon wieder unter Druck stand. Nach saisonübergreifend waren es ja, glaube ich, auch 19 Spiele oder 17 ohne Sieg vor dem BVB-Spiel. Also sie wirken jetzt in sich stabiler. Sie haben in dem BVB-Spiel lief natürlich auch vieles für sie. Sie fühlen sich aber natürlich jetzt in beiden Spielen auch diese Underdog-Rolle mit wenig Ballbesitz, mit schnellem Umschaltspiel. Gut, das 1-0, das fällt aber auch jetzt gegen Wolfsburg extrem einfach. Also dieser lange Ball da auf der rechten Seite auf Özcan und dann die Flanke und also da steht jemand im Strafraum völlig frei. Das ging wirklich einfach. Aber sie wirken insgesamt ein bisschen gefestigter. Denke, Leverkusen und Raba sind sicherlich nicht die, die Maßstäbe dann, aber gegen Mainz musst du dann eigentlich wahrscheinlich 3 Punkte holen, um da unten erstmal sozusagen dir ein bisschen Luft zu verschaffen.
3 Punkte wären da schon richtig viel. Erstmal nicht verlieren würde auch diesen 2-Punkte-Vorsprung für den FC zementieren, für den es jetzt eben, wie gerade angesprochen, weitergeht. Für Wolfsburg, die ja in der Tabelle super dastehen. Das habe ich mir natürlich auch auf Twitter heute angehört. Die auf Tabellenplatz 5 liegen mit 18 Punkten, 4 Siege, 6 Unentschieden. Damit 1 Punkt hinter Borussia Dortmund und 2 Punkte vor dem ersten FC Union Berlin. Für besagte Wolfsburger geht es jetzt weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Dann in München beim FC Bayern und dann zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart, bevor man noch gegen Sandhausen im DFB-Pokal das Jahr, das Fußballjahr beschließt. So sind die nächsten Gegner für den VfL. Dann blicken wir wieder ein Plätzchen weiter nach oben in diesem Tabellenkeller und landen beim SC Freiburg, der nur 1 Punkt mehr hat als Köln und Bielefeld, derer nämlich 8. Und einen davon, den konnte man holen im Heimspiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Ein Spiel, in dem so einiges los war. Embolo bringt Gladbach in Front, bevor Lienhardt nach einer Fallrückziehervorlage von Santa Maria ausgleichen kann. Wunderbares Tor, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Grifo bringt Freiburg dann mit einem Strafstoß in Front, was allerdings Alassane Plea zu einem Traumtor inspiriert, ein wunderbarer Schuss in den Winkel. Also allein die Tore waren richtig, richtig klasse. Und auch sonst konnte man sehr viel Schönes sehen bei Freiburg gegen Gladbach. Auch viel Schönes von den Freiburgern, wenn man ehrlich ist, sogar mehr Schönes von den Freiburgern als von den Gladbachern. Denn die hatten so einige Chancen, wenn auch Hermann kurz vor Schluss die mögliche Entscheidung noch liegen lässt. Das gehört zu diesem Spiel mit dazu. Was dann ja irgendwie die berühmte Frage aufwirft, Kai, natürlich ist der SC nicht zufrieden mit dieser Punkteteilung, aber würdest du aus deiner Sicht sagen, es war dann letztlich ein verdientes Unentschieden?
Ja, angesichts dessen, dass du kannst auch noch das Spiel verlieren, kurz vor Schluss, wie du schon sagtest. Ich habe das Spiel im Relive gesehen und habe mir so die Statistiken angeguckt und dachte so vorab, dachte so 22-12 Torschüsse für Freiburg, 17 innerhalb des Strafraums, klingt alles nach Spektakel. Und habe dann so die ersten 15 Minuten, wie gesagt, im Relive geguckt und dachte, wann fangen, also davon ist noch nicht viel zu sehen. Also da war sehr viel Mittelfeldpressing, da waren viele Zweikämpfe, auch einige Ballverluste durch Pressing. Freiburg war sehr kompakt, hat das Zentrum dicht gemacht, hat typisch Freiburg gut verschoben, gepresst, hat dann auch versucht mit langen Bällen, wenn es die Möglichkeit gab, sofort umzuschalten. Und allein Höhler muss ja schon in der 15. Minute da das 1-0 machen, wo er allein vom Tor erst, glaube ich, gegen die Latte und der Nachschuss prallt dann. Oder
genau, Pfosten Kopfball. Und der Nachschuss macht er.
Genau. Das muss das 1-0 sein. Genau, und gerade auch in der Schlussphase oder in der zweiten Halbzeit, Petersen, Höhler, Schlotterbeck, Griffo, die haben alle gute Chancen ausgelassen. Von diesen 22 Schüssen kommen, glaube ich, nur 7 dann aufs Tor. Ich glaube, der Expected Goal-Wert war astronomisch auf Freiburger Seite. Also letzten Endes ist das Glas, glaube ich, eher halb leer für die Freiburger. Auch weil du von diesen Unentschieden schon ein paar zu viel hattest, die da oder eigentlich auch 3 Punkte holen konntest und entsprechend dann eben mit 8 Punkten da unten stehst.
5 Unentschieden waren es, 1 Sieg bisher für den SC. Wie würdest du da die Situation bewerten, Inka?
Ja, war bestimmt das beste Spiel von Freiburg in dieser Saison, die sich ja auch echt so schwer getan haben. So wie ihr es gesagt habt, also zwar viele gute Gladbacher Chancen auch, aber wenn man jetzt aus eigentlich neutraler Position dann immer so ein bisschen mehr für den Underdog ist und dann, ich glaube, Grifo war es nochmal an Pfosten, dann denkt man schon, dass da mehr drin gewesen wäre und bestimmt auch ein wichtiges Erfolgserlebnis irgendwie. Weil man hat ja gesehen, die machen jetzt nichts irgendwie komplett falsch, ne? Und schöne Tore, die Nummer mit Santa Maria da auf jeden Fall ist so eine der Szenen des Spieltags, die ich auf jeden Fall im Kopf haben werde. Und ich glaube schon, dass Freiburg da noch echt deutlich klettern kann.
Ich meine, das Interessante ist, dass man bei Freiburg den Umschwung in den Leistungen an der Umstellung festmachen kann. Also dieses Heimspiel gegen Mainz 05, das war eine ganz, ganz kalte Dusche, 1-3 verloren, Mateta dreimal durch noch in der ersten Halbzeit und dann war es in der zweiten Halbzeit zwar schon anders, aber man kam nicht mehr zurück, also nur noch ein Tor erzielt. Dann hat Streich umgestellt auf ein 3-4-3, Demirovic vorne in die Spitze, Gulde und Schlotterbeck hinten in die Kette. Und das zusammen mit Chico Höfler, der, finde ich, jetzt wieder deutlich verbesserter spielt, der eigentlich so gespielt hat jetzt in diesen beiden letzten Partien, wie man es von ihm erwartet hat. Und hinter diesen Erwartungen ist er zu Beginn der Saison zurückgeblieben. Das hat jetzt dafür gesorgt, dass man eben sowohl in Augsburg eine viel bessere Partie aufs Feld gebracht hat, als auch jetzt zu Hause gegen Gladbach. Ich glaube, das sind so die Positivdinge, an die man sich festhalten kann. Und ich glaube, wenn ich mir die Mannschaften da unten angucke, dann gibt es vielleicht zwei Spieler, die gerade in einer richtig guten Form sind und quasi so in einer so guten Form, dass sie auch ihr Team damit tragen können. Und das sind eben einmal Doan bei Bielefeld und dann finde ich Vincenzo Grifo bei Freiburg, den habe ich noch nie besser gesehen. Und wie der manchmal im Halbraum einfach durchgelaufen ist und allein dadurch alles in Probleme gebracht hat bei Gladbach, fand ich phänomenal.
Ja, also das habe ich mir auch notiert, starkes Spiel von ihm, auch jenseits seiner großen Chance, die er da um die 30. rum hat, wo Sommer stark pariert. Also wirklich, ja, Aktivposten und wahrscheinlich irgendwie gerade in der Form seines Lebens gefühlt.
Ja, und dann haben wir noch die Gladbacher, die ja jetzt mit diesem Punkt den Anschluss halten können an die internationalen Plätze unter der Woche. Zu Hause gegen Inter 2-3 verloren, sehr unglücklich, vor allem weil das 3-3 erzielt wurde und man darüber streiten kann, ob es da eine Abseitsposition gab von, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob es Thuram oder Embolo war. Nein, es war Embolo, weil Thuram hätte ja das dritte Tor gemacht gegen Inter. Jetzt kommt man zurück mit diesem Freiburger Spiel, wo man auf der einen Seite Glück hat. Die zwei Pfostentreffer von Freiburg haben wir angesprochen und auch das Chancenübergewicht. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass Gladbach eigentlich auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da gab es viel, viele Ballgewinne direkt nach Ballverlust. Da gab es auch mal richtige Probleme für den SC. Und man hatte eben auch diese zwei Chancen durch Hermann. Ist jetzt bisher noch nicht dadurch aufgefallen, dass er jede Chance verwertet. Auch in diesem Spiel nicht, aber im Grunde ja auch keine schlechte Leistung von Gladbach, auch wenn das ja im ersten Moment vielleicht ein bisschen irritiert, weil man sagt, hier spielt eine Champions League-Mannschaft gegen jemanden, der gerade unten drin hängt im Tabellenkeller.
Ja, aber Freiburg hängt ja auch jetzt gerade halt da unten drin nach einem sehr mäßigen Start. Und ja, die würde ich jetzt nicht in die Bielefeld-Mainz-Richtung sortieren wollen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass irgendwie Gladbach dahin gefahren ist und alle dachten, wir gewinnen hier 4-0.
Hm. Ja, das geht schon nicht wegen dem Freiburg-Fluch. Also, wie ich gelernt habe, also Kramer hat ja nach dem Spiel im Interview seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das neue Freiburg-Stadion bald fertig wird und sie wieder bei Null anfangen können. Also, ich glaube, letzter Sieg 2002 oder so von Gladbach da. Nee, aber ich fand auch, es war keine schlechte Leistung dafür, dass man unter der Woche europäisch spielt. Sie hatten am Anfang ein bisschen Probleme so auch mit diesem Pressing. Also sie haben sich schon Spielkontrolle bemüht, aber so der Spielaufbau, das dauerte so ein bisschen. Dann geht, bis das in Gang kam und sie gehen dann ja quasi mit dem ersten richtig ausgespielten Angriff durch Embolo da in der 23. glaube ich, in Führung.
Genau.
Und dann ist eigentlich alles so ausgelegt darauf, okay, jetzt man hat die Spielkontrolle und kann es runterspielen, aber dass es dann noch so hin und her geht, da weiß ich nicht, woran es fehlte, ob das dann auch was mit den Kräften zu tun hatte. In der zweiten Halbzeit, da hat man dann ein bisschen sehr, also für die eigenen Ansprüche ein bisschen arg viel zugelassen natürlich durch Freiburg.
Ja, ich glaube, da hat schon eine Rolle gespielt, dass Zakaria in der 53. runter musste und man auch gesehen hat, dass das jetzt schon einen Grund hat, ist halt einfach noch nicht bei 100% und dann kommt mit Laszlo Benisch eine ganz andere Art von Spieler, hat natürlich nicht jetzt exakt 1-1 die Rolle übernommen, aber gegen den Ball, glaube ich, war schon tendenziell eher Auf der anderen Seite schafft es, finde ich, Gladbach inzwischen viel, viel besser als noch in der letzten Saison. In der letzten Saison gab es Spiele, in denen Gladbach richtig kalt gestellt wurde, also in denen auch einfach nichts nach vorne ging, weil ihnen ein Gegner einfach die Dinge genommen hat, die Gladbach gerne hat, eben zum Beispiel einen ruhigen Spielaufbau. Und das hat der Freiburg in der ersten Halbzeit auch ganz gut hinbekommen. Aber dieses Direktspiel, wenn Gladbach das geschafft hat, und da ist Stindl immer noch der allerwichtigste Spieler zusammen mit Neuhaus bei Gladbach, was ich wirklich faszinierend finde, weil Lars Stindl ist der ewige Lars, der ist gefühlt schon seit 30 Jahren bei Gladbach und in der Bundesliga. Also stimmt natürlich so nicht. Aber wie viele Rollen der jetzt schon gespielt hat und dass der die Zehnerposition, es gibt einen Grund, warum um die Zehn so eine magische Aura schwebt im Fußball, weil es eben eine so wichtige Position ist. Und dieser Lars Stindl, so sympathisch wie der gleichnamige Eisbär aus dem Kinderbuch, wie der das einfach bei jeder Mannschaft schafft, da seinen Stempel aufzudrücken und da auch wieder seinen Fuß beim 1:0 zum Beispiel mit drin hat. Unglaublich gut. Und immer wenn sie so direkt gespielt haben, gab es direkt Probleme und das waren aber so Reißbrettspielzüge. Also das war nichts Zufälliges, sondern sie wissen auch einfach genau, wie sie das machen, dass sie einen Ball aus dem Halbrum oder aus dem Zentrum heraus dann so prallen lassen, dass der direkt in den Lauf von jemandem kommt, der einfach durchläuft. Also richtig, also da kann ich mich richtig für begeistern, ehrlich gesagt.
Das ist Marco Rose, ja. Also die Automatismen sieht man jetzt wesentlich besser schon, ja. So, und das ist einfach einer der spannendsten Trainer und der die zu seinem Team formt nach und nach, ja.
Und jetzt also, stellt euch erstmal bei Wolfsburg vor. Ich will es ja nur sagen.
Wolfsburg wollte ja Marco Rose auch verpflichten.
Ja, ich weiß.
Also Marco Rose, genau, hatten wir auch, glaube ich, mal drüber gesprochen. Mhm. Ne? Ich war ja für immer noch für André Schwiasch, Boasch. Es waren jetzt sehr viele SCHs, irgendwo war das zu viel. Aber den netten Portugiesen mit dem ungefähr 16-köpfigen Trainerteam gewesen. Aber das hat Jörg Schmadtke wohl anders gesehen.
Wobei Glasner beim Last da auch viel spannendere Sachen gemacht hat. Also so habe ich das immer aus der Ferne wahrgenommen, aber wir wollen jetzt vielleicht nicht wieder zurückgehen.
Ja, so liest man das immer, ne? Ja. Also da ich jetzt auch sehr wenig bis gar kein Live-Spiel aus dieser Zeit vom Last gesehen habe, weiß ich nicht, aber man liest das auf jeden Fall so. Mhm.
Lasst uns nicht.
Aber mehr. Also Marco Rose finde ich auch, dass man sich den Gladbacher Fußball da gut angucken kann und dass das so wie gestern Spaß macht.
Mhm. Also es war wirklich, war ein sehr, sehr schönes Bundesligaspiel. Vor allem, wenn man keine Aktien drin hat, dann kann man sowas ja auch entspannt gucken. Da gab es schon sehr, sehr viel schlechtere Spieltage. Und das ist schön, solche 2:2-Spiele zu haben, die in beide Richtungen hätten ausgehen können. Aber das war schön anzugucken. Da waren viele schöne Dinge mit dabei. Für Gladbach geht's jetzt dann weiter mit dem wichtigen Auswärtsspiel bei Real Madrid. Gladbach hat eben auch ein Spiel unter der Woche in der Champions League, auf das man ebenso hinfiebert wie Rasenballsport auf seine Partie gegen Manchester United. Ihr erinnert euch ans Intro, liebe Hörerinnen und Hörer. Danach spielt man zu Hause gegen Hertha BSC. Und für den SC aus Freiburg geht es weiter. Die Füchsinnen und Füchse unter euch Hörern haben es sich gemerkt. Zu Hause gegen Bielefeld, bevor man nach Schalke reist und dann seinerseits zu Hause gegen Hertha BSC spielt. Vor allem diese nächste Partie gegen Bielefeld könnte eine wichtige Richtungsweisung sein für den SC. Es ist irgendwie spät heute. Der SC mit 8 Punkten, 1 Punkt vor Bielefeld aktuell in der Tabelle auf Platz 14. Und dann liegt auf Platz 13 aktuell noch die TSG aus Hoffenheim. Deren Spiel besprechen wir aber nicht, weil es ein Montagsspiel ist. Zu Hause gegen den FC Augsburg wird Hoffenheim spielen. Deswegen springen wir zu Platz 12 und da grüßt uns, ich habe es vorhin schon einmal kurz geteased, Werder Bremen. Die hatten ein Heimspiel gegen den VfB aus Stuttgart und das ging verloren aus Bremer Sicht, denn der VfB gewinnt nach 2 Toren von Silas mit 2:1. Selke kann in der Nachspielzeit noch treffen, aber mehr gelingt Werder nicht. Das 1:0 für Stuttgart fällt nach einem Strafstoß und danach vor allem tat sich Werder schwer, Chancen herauszuspielen. Inka, wie wäre so deine Zusammenfassung, wenn du diese Leistung aus diesem Spiel nimmst von Werder Bremen, stimmst du Florian Kohfeldt zu, wenn er sagt, da müssen wir jetzt richtig aufpassen, jetzt geht es quasi wieder Blick nur nach unten, jetzt wird es ganz brandgefährlich?
Nein, da steht jetzt irgendwie über allem diese Szene, die dann zum 2:0 für Stuttgart geführt hat, dieses Missverständnis von Toprak und Pavlenka. Das ist natürlich irgendwie Slapstick-Comedy, weiß ich nicht. Also ja, relativ bitter.
Tragikomödie.
Ja, genau. Da gab es ja dann auch noch Diskussionen um die Art, wie Silas dann das Tor geschossen hat. Der hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen. Also er wusste schon, dass ihn keiner mehr einholen wird. Ich glaube, dass der allerdings am Anfang wirklich gar nicht gedacht hat, dass das Spiel nicht abgepfiffen ist, weil ja wirklich die Bremer stehen geblieben sind. Also Pavlenka und Toprak haben sich ja unterhalten. Es hat ja auch keiner mehr irgendeinen Versuch gemacht. Der wäre auch aussichtslos gewesen, aber man hätte ja mal irgendwie zu so einer Proforma-Grätsche noch ansetzen können. Und das hat halt keiner gemacht. Und so wie der Silas sich umgeguckt hat, glaube ich, dass er erst wirklich dachte, ey, ich bin hier irgendwie falsch, und deswegen so langsam gespielt hat. Dann allerdings hat er es realisiert und dann hätte er den Ball auch ein bisschen ja, druckvoller über die Torlinie schießen können. Und also die letzten 5 Sekunden dieser Aktion fand ich dann relativ überflüssig. Und ja, bei Werder hatte man ja eigentlich jetzt zumindest, bis es dann in Wolfsburg 5 Tore gab, das Gefühl, dass die Abwehr sich so stabilisiert hatte, ne? Also wenn man das so mit den letzten Jahren auch verglichen hat. Und dass das doch irgendwie passen könnte. Der Toprak hatte eigentlich auch ganz gut gespielt. Dann in Wolfsburg das Spiel mit den 5 Toren, klar, aber 2 davon gab es auch nur, weil man eigentlich versucht hat, selber noch zu gewinnen. Und deswegen fand ich das jetzt gar nicht so dramatisch. Aber wenn man dann so eine Deppenaktion da heute an den Tag legt, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Sie haben schon 11 Punkte. Immer noch. Also sind jetzt logischerweise in den letzten beiden Wochen keine dazugekommen. Aber ja, 8 Punkte vor Schalke, das ist vielleicht das Beste noch. Und ja, klar, der Saisonstart war vielleicht ein bisschen besser als gedacht und jetzt läuft es gerade ein bisschen schlechter als gedacht.
Ich dachte vor dem Spiel noch so, irgendwie nochmal auf die Tabelle geguckt, Achter gegen Zwölfter, Mensch, so ein typisches Mittelfeldduell, was ja für beide Teams eine gute Nachricht ist. Also einmal der Relegationsteilnehmer der vorhergehenden Saison und der Aufsteiger. Und in den ersten Minuten fand ich Bremen ziemlich gut. Also die haben so die ersten 10 Minuten ja relativ schwungvoll begonnen, wollten das Spiel gleich so an sich ziehen. Osako, da nach 5 Minuten, wo er sich nach dieser Balleroberung so schön aufdreht und dann aber den Ball über den Winkel ballert, ja, da wäre weniger auf jeden Fall mehr gewesen. Und Stuttgart hat ein bisschen gebraucht, fand ich, um in dieses Spiel so reinzukommen. Erst so nach einer Viertelstunde, so die ersten Abschlüsse Silas und Sosa. Hat man bei, also insgesamt fand ich, Bremen hatte die, Stuttgart hatte die doch reifere Spielanlage, also irgendwie das Passspiel war besser, die Positionsbesetzung, so der Spielvortrag, wie die durchs Mittelfeld kombiniert sind. Die haben dann auch in der zweiten Halbzeit eigentlich alles mehr oder weniger souverän wegverteidigt, weil Bremen da auch ohne Rashica und ohne Füllkrug irgendwie nicht so richtig viel eingefallen ist. Also ich fand Osako ein bisschen unglücklich, auch Chong, der auch den Elfmeter verursacht im eigenen Strafraum, irgendwie engagiert, aber glücklos sozusagen. Und das einzige Manko bei Stuttgart eigentlich, dass sie das nicht schon vorher zumachen, weil sie haben so ein paar Umschaltsituationen gehabt,
Oh ja.
die vor dieser turbulenten Nachspielzeit, die sie eben nicht richtig ausspielen, nicht konsequent. Genau, aber insgesamt für Stuttgart natürlich, also A, mal wieder ein Dreier jetzt, und aber eine Bestätigung ihrer bisher, also ihres wirklich sehr guten Auftritts in der Bundesliga.
Ja, mit, also ohne Rashica und ohne Füllkrug für längere Zeit. Ich glaube, Rashica irgendwie bis Ende Januar, Füllkrug bis Ende des Jahres. Ist es, glaube ich, auch auf jeden Fall ganz schwer. Also Rashica war jetzt nicht in der Form vergangener Zeiten, aber kann natürlich auch ein wichtiger Spieler sein. Und Füllkrug hatte ja schon einige gute Partien.
Ja, und ich finde, man hat schon einen Unterschied gemacht, als dann Woltemade reinkam und auf dem rechten Flügel gespielt hat. Da gab es dann zum ersten Mal auch mal so ein paar Aktionen, wo ein 1 gegen 1 gut aufgelöst wurde. Also da hatte Sosa einige Probleme defensiv, dafür hat offensiv Sosa ein wahnsinniges Spiel gemacht. Also was der auch für Sprints angezogen hat, die Seite hinüber. Also da hatte er mit Gebre Selassie, also Gebre Selassie hatte seine Probleme, um es mal so zu sagen, mit Sosa. Aber ich fand, dass man da ge deutlich gemerkt hat, was sich verändert hat, als Woltemade und Selke reinkamen. eben was eben diese ganze Körperlichkeit im Strafraum angeht. Und das ist halt auf der einen Seite immer noch ein Problem von Werder und auf der anderen Seite aber auch eine Stärke vom VfB. Also da sind so ein bisschen zwei Extreme aufeinander gekommen, die so sehr gut ineinander greifen und dann sich so gegenseitig ausnivellieren. Werder hat halt immer noch Probleme gegen einen Gegner, der in der eigenen Hälfte steht, Chancen herauszuspielen, die nicht irgendwie über Flanken kommen. Und die Flanken kommen sehr oft aus vollem Lauf und ohne den Kopf hochzunehmen. Und ja, so ist dann zwar der Anschlusstreffer gefallen, aber das war auch nicht ganz so konsequent verteidigt, könnte man sagen, vom VfB. Und der VfB seinerseits hat eine für einen Aufsteiger wirklich beachtliche Strafraumverteidigung, finde ich. Mit Mavropanos, der musste dann runter, gelb-rot gefährdet, Anton und Kempf, die hatten auch jeweils so mal ihre ein, zwei Aussetzer mit dabei, gerade wenn es dann darum ging, von hinten aufzubauen. Aber wenn die tief stehen können, dann fühlen die sich relativ wohl und haben dann auch eine Ruhe beim Wegverteidigen, die fast schon aggressiv macht aus Werderaner Sicht. Also Werder hat ja sehr schön hochgepresst. Und vor allem in der ersten Viertelstunde hat es auch den VfB wirklich vor Probleme gestellt und das hat Werder sehr, sehr gut gemacht. Und dann eigentlich nicht beginnend mit dem Strafstoß, sondern schon ein bisschen vorher, hat sich aber Stuttgart immer wieder daraus freigespielt und sobald Stuttgart über die erste Pressinglinie weg ist, dann hatte wiederum Werder seine Probleme, weil dann Stuttgart echt ganz gute Optionen hatte, auch ganz gute Passoptionen. Also Castro zum Beispiel, wie gut der anspielbar ist, das ist echt erstaunlich. Also und Mangala und Endo, die sind halt, also nicht nur, dass die einen Pass spielen können, Mangala nimmt sich halt auch mal den Ball und dribbelt einfach übers Zentrum los, was eigentlich in der ersten Liga kaum noch so jemand so macht. Das ist sehr erfrischend zu sehen. Und dann aber, als Stuttgart dann in diesem Spiel so drin war und auch mit 1-0 führte, dann hatten die eine Bierruhe am Ball, obwohl sie auch immer wieder Fehler gemacht haben. Das, also ich glaube, da wäre ich ausgeflippt als Bremer, die eben immer noch mit diesem Schatten der letzten Saison ja auch in dieser Saison spielen, auch wenn natürlich vieles besser läuft, aber trotzdem haben die das ja alles noch im Kopf und die wissen, wie die sich abgemüht haben im letzten Jahr. Und dann kommt da Stuttgart und kombiniert sich zum Teil mit Hackentricks aus dem eigenen Strafraum raus und wird dafür nicht mal bestraft, sondern macht es auch noch gut und kommt damit auch noch ständig in Konter. Ey, wie oft man da einen 3-gegen-3 Konter gesehen hat und wie schlecht der Stuttgart ausgespielt hat. Also unglaublich. Also ich habe viel mit dem Kopf geschüttelt, aber so, also es war jetzt nicht ein, es war ein sehr schönes Spiel zum Angucken, muss ich sagen, aber eigentlich unglaublich, was da passiert ist in Bremen, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, woher beide Mannschaften kommen.
Also dieses Selbstverständnis, also gerade auch auswärts, gut, auswärts ist aktuell nicht so der Faktor, der Unterschied.
Auswärts noch ungeschlagen, der VfB.
Nivelliert sich so ein bisschen durch Geisterspiele, klar, aber man reist da hin und spielt es nach dieser Anfangsviertelstunde, nach dieser ersten Bremer Druckphase relativ routiniert runter. Und du hattest immer das Gefühl, die wissen genau, was sie tun und sind in der Lage zu reagieren. So mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen höher, also das war schon alles in allem, bis auf die Ausspielen der Umschaltsituation, eine sehr überzeugende Vorstellung.
Ja, und dann hast du noch so Spieler dabei, die im Kleinen Dinge gut machen. Also natürlich, also so ein sehr, sehr plakativ sieht man das bei Silas und bei Koulibaly, weil die aber halt auch öfter mal Aktionen mit dabei haben, wo sie mal noch das Dribbling zu viel gehen oder den Schuss ein bisschen zu früh nehmen. Aber ich fand zum Beispiel Kalajdzic wirklich interessant, wie oft er mit dem ersten Kontakt geschafft hat, aus einer geschlossenen in eine offene Körperhaltung zu kommen, entweder diagonal oder einmal hat er sogar geschafft, mit einem Kontakt direkt aufzudrehen und er wurde mit dem Rücken angespielt. Also da kann man natürlich auch auf Werder-Seite sagen, den müsst ihr ein bisschen anders verteidigen, das möchte man so nicht sehen, aber also Stuttgart hat so viele gute Einzelaktionen mit dabei, da klappt immer noch ganz viel nicht. Sosa ist das perfekte Beispiel, also den habe ich gelobt, aber wenn man sich zum Beispiel die Effizienz seiner Flanken anguckt, da kommen logischerweise mir ja sowieso Tränen, also waren wieder 10 Flanken, 2 davon kamen an, das ist Sosa, also so läuft das einfach beim VfB, aber er hat halt auch ständig diese Duelle, die er gewinnt und diese kleinen Dinge, die Stuttgart gut macht, auch Endo, wie oft der einfach der spielt immer so halbriskante Pässe, der ganz selten auch mal einen zu riskanten Pass, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, aber der nimmt schon immer wieder so ein Risiko und denkt sich gar nichts. Also der visiert halt immer erstmal das Zentrum an und nur wenn das dicht ist, dann spielt er nach außen. Und das finde ich, ja, das ist super, das ist ein sehr fruchtbarer Fußball. Wie Wollen wir dann Werder einordnen? Inka, du bist ja da sehr nah dran. Die Nordvereine sind ja ein bisschen so dein Steckenpferd. Also wir wissen ja, wo Werder herkommt. Und es ist ja auch völlig richtig, wenn da jetzt auch sofort gleich schon auf die Bremse getreten wird. Und du hast, was ja wirklich ein wichtiger Aspekt ist, das Fehlen von Füllkrug und Rashica ja auch angesprochen. Werder spielt jetzt
Dann hast du noch Veljkovic, der fehlt, ne? Mhm. Dann hast du noch Moisander, der irgendwie nicht mehr eingesetzt wird, der, glaube ich, demnächst auch weg ist. Also das wird auch in der Abwehr wesentlich sein, wie viele Verletzungen es da wieder gibt. Das war ja auch zumindest in der Hinserie in der vergangenen Saison das Problem, dass einfach so viele Spieler verletzt waren.
Mhm. Und jetzt kommen eben als nächste Gegner auswärts Leipzig, zu Hause Borussia Dortmund und dann in Mainz. Das ist dann das vorletzte Spiel vor Weihnachten. Man reist dann noch nach Hannover 96 im DFB-Pokal, aber eben zwei aus dem obersten Regal, wo allerdings Werder auch ganz gut seinen reaktiven Fußball spielen kann. Da hat man ja gegen Bayern schon sehr gut gesehen, was Werder da kann. Und dann aber so ein Spiel, wo du auf jeden Fall nicht verlieren solltest, im besten Fall gewinnen solltest, aber das ja gegen auch ein Mainz 05, was, haben wir ja vorhin schon angesprochen, ein paar ganz gute Aspekte in sein Spiel inzwischen reingebracht hat. Wie würdest du so die Lage einschätzen bei Werder?
Ja, und gegen Mainz war natürlich auch am Ende der vergangenen Saison ein Spiel, wo man eigentlich vorher die 3 Punkte so noch am ehesten mit eingeplant hatte und dann 3-1 verloren hat. Davor hatte ja noch Mainz in Dortmund gepunktet. Also ich glaube, an Mainz hat Werder jetzt erstmal überhaupt gar keine guten Erinnerungen. Das ist mal so. Ansonsten hören sich die anderen Gegner jetzt natürlich auch nicht so gut an. Andererseits hat Werder in München wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Also die haben da nicht jetzt irgendwie zufällig unentschieden gespielt, sondern hatten ja sogar noch ein paar Möglichkeiten, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Dennoch, ich glaube, wie es weitergeht, hängt sehr davon ab, wie viele Verletzungen es jetzt wieder gibt und auch damit, wie Sargent jetzt die anderen im Angriff so lange, bis sie wieder da sind, ersetzen kann.
Mhm. Der hatte ein paar Probleme, Bälle festzumachen, aber das war auch nicht einfach. Da war Sargent, also Sargent war manchmal in einer unfairen Unterzahl gegenüber all den Innenverteidigern, die da um ihn außen rum waren. Also da möchte man da gar nicht so den großen Vorwurf draus drehen, dass er jetzt nicht dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Also das sind die nächsten Gegner für Werder Bremen. Für den VfB aus Stuttgart geht es jetzt ebenfalls weiter mit Borussia Dortmund als nächstem Gegner auswärts. Dann zu Hause der erste FC Union Berlin, bevor man seinerseits nach Wolfsburg reist und dann versucht, kann zu Hause gegen den SC aus Freiburg sich für die 2-3 Niederlage am ersten Spieltag zu rächen und in die nächste DFB-Pokalrunde einzuziehen. Der VfB nach diesem Sieg mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 8. Damit hat man 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 9 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Aber das wusstet ihr auch schon vorher, liebe Hörerinnen und Hörer, beim VfB, da läuft es sehr, sehr gut. Wenn wir bei Verletzungen sind und wenn wir bei dem ersten FC Union Berlin sind, dann können wir auch über deren Spiel sprechen. Union ist zum Hauptstadtderby zur Hertha gereist, wollte ich gerade schon sagen, ins Olympiastadion angetreten und hat auch eine sehr schmerzhafte, im doppelsten Sinne des Wortes, Verletzung zu verkraften. Max Kruse ist ausgefallen mit Muskelbundelriss, wie inzwischen die Diagnose ist. Das wird ein bisschen dauern, bis er wieder den Unionern zur Verfügung steht. Und das rundet dann ein Derby zum Vergessen für Union ab, obwohl es eigentlich erstmal so lief, wie man es fast erwarten konnte. Erst bringt Avonie die Unioner mit dem ersten Schuss in Führung. Vorher stand man sehr, sehr gut gegen den Ball. Im Grunde Hertha BSC keine einzige Chance, wenn ich mich richtig erinnere. Das Spiel war ja schon am Freitag. 3 Minuten später dann sieht allerdings Robert Andrich nach einem hohen Bein gegen Toussaint die rote Karte. Und dann verteidigt das Union eigentlich weiter gut, auch zu 10. Aber individuelle Fehler, die bringen dann Hertha ins Spiel und so kann einmal Pekarik nach einem individuellen Fehler von Andreas Lute und zweimal Piontek das Spiel noch drehen und Hertha einen seinerseits sehr, sehr wichtigen Dreier sammeln. Sonst hätten wir nämlich auch über Hertha schon wesentlich früher gesprochen. Die stehen jetzt nämlich bei 11 Punkten, konnten sich also von 8 auf 11 Punkte nach oben schrauben im Punktekonto. Inka, was fangen wir jetzt mit diesem Hauptstadtderby an?
Ich finde, es hat relativ lange gedauert, bis Hertha festgestellt hat, dass sie wirklich in Überzahl spielen. Also es sah erst nach dem Platzverweis, sah das Spiel gar nicht irgendwie danach aus. Ja, klar, dann fielen die Tore, womit man dann eigentlich auch fast gerechnet hatte. Und ich glaube auch, sonst wäre da sehr viel in Frage gestellt worden. Und jetzt haben sie erstmal ein bisschen Ruhe in Berlin. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei 11 gegen 11 das nicht so erfolgreich gelaufen wäre.
Definitiv, also diese rote Karte für Andrich ist die spielentscheidende Szene. Aber irgendwie auch mit Ansage. Er war irgendwie derjenige, der irgendwie so ein bisschen Derby-Atmosphäre aufkommen lassen wollte auf dem Platz. Er hat ja schon in der ersten und dritten Minute zweimal, sag ich mal, durch Fouls ein Zeichen gesetzt und da richtig hingelangt. Und also er wirkte irgendwie ein bisschen drüber, übermotiviert so und dann in der 23. Minute halt diese völlig berechtigte rote Karte. Aber Max, du hast es schon gesagt, Union hat ja dann einfach aus ihrem 5-3-2 ein 5-3-1 gemacht und weitergemacht. Und also Hertha hat es ja bis zur Pause wirklich nicht geschafft, die mal ins Laufen zu bringen. So, die haben verschoben in aller Ruhe. Es gab keine Aktionen irgendwie mit Blick zum Tor von Hertha. Das war alles ja relativ einfach zu verteidigen für Union. Und dann gibt es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit also eine Mischung. Also das eine sind die zwei individuelle Fehler, wo beide Male Lute auch nicht gut aussieht. Und diese Umstellung von Labbadia, also wo De Rosson und Piatek kommen und Konya ein bisschen tiefer steht und zentraler und genau, und dann halt mit den beiden Toren, das passt. Aber wie gesagt, über Lute wird man, das ist dann vielleicht auch noch die nächste Baustelle, die Union sich da jetzt aufgemacht hat, weil vielleicht noch eine Torwartdiskussion, weil man hat ja Karius noch, weil in beiden einmal lässt er den Ball klatschen vorm 1-1 nach so halb zur Seite und vorm 2-1 im Fuß ist er nicht der Stärkste, dieser Fehlpass im Aufbauspiel. Genau. Und wenn man Karius irgendwie vor Bank sitzen hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass da eine Diskussion aufkommt. Auf der anderen Seite fand ich das Ergebnis selbst gar nicht so überraschend, weil irgendwie, also die zustande kommen ja, aber das Ergebnis nicht, weil vor diesem Spiel schon irgendwie vieles dafür sprach, dass Union gerade ein bisschen überbewertet wird und Hertha unterbewertet wird und dass da der Spielplan eine zentrale Rolle spielt. Also wenn man sich anguckt, sozusagen Union hat vor dem Spiel nur gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gespielt, während Hertha gegen BVB, Bayern und Raba spielen musste. Also da hat der Spielplan, glaube ich, in dem Fall mal auch ja ein bisschen die Wahrnehmung verzerrt und auch die Ergebnisse.
Ja, spannende These. Das haben wir so im Rasenfunk auch schon angesprochen. Auf der anderen Seite bleibt aber ja trotzdem der Fakt, nicht nur bei 11 gegen 11, sondern auch bei 10 gegen 11 hat sich Hertha wirklich schwer getan, Chancen zu kreieren. Und wenn das nicht so schnell dann geklappt hätte, nach der Umstellung auch, also du hast ja angesprochen, Piontek und Deroschun, mit Deroschun hatte man auch endlich mal jemanden, der ein bisschen Tempo auf dem Flügel, der einfach mal auch mal versuchen konnte, mal ein Sprintduell gegen Trimmel zu gewinnen. Und das hat ja dann auch gleich zu Erfolgen geführt. Also Union hat schon wirklich sehr gut geschafft, Hertha all das zu nehmen, was Hertha Spaß macht. Und aktuell sind das ja noch gar nicht so viele Dinge. Also wie oft Hertha zwar irgendwie einen Ball gespielt hat, so ins Mittelfelddrittel oder manchmal sogar ins Angriffsdrittel, aber es nicht geschafft hat aufzudrehen, sondern den Ball direkt wieder zurückgespielt hat. Und auch Spieler, die das können, also Kunja oder Guendouzi, wenn er selber mit nach vorne gegangen ist, der hatte sowieso unglaublich viele Ballkontakte im Spielaufbau. Also ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, egal wie man jetzt Union bisher bewertet und Hertha angesichts des Spielplans, für Union ist eigentlich alles aufgegangen und sogar noch lange in Unterzahl. Also in Gleichzahl war es halt perfekt, dass du mit der allerersten Chance direkt das 1 zu 0 machst, auch so ein bisschen mit einer merkwürdigen Entstehung, aber dann führst du 1 zu 0 und kannst eigentlich genau das weitermachen, was du vorher die ganze Zeit gemacht hast, nämlich einfach gut stehen, hin und wieder mal anlaufen, warten, bis Hertha auf dem Flügel spielt, auf dem Flügel, da wurde dann immer draufgegangen, da wurde auch mal hingelangt, also Andrich hast du ja zum Beispiel auch schon genannt. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn es diese individuellen Dinge nicht gegeben wären, dann wäre wahrscheinlich Hertha eher nervös geworden. Ist aber jetzt so eine doofe Konjunktivdiskussion, das sehe ich schon selber.
Also, so, gut, bringt guter uns Punkt, mehr. Ja. Also bis zur Halbzeit hat Union ja sehr gut gemacht und natürlich wollte ich jetzt auch nicht die bisher 16 Punkte von Union und auch diese spielerische Weiterentwicklung in dieser Saison von Union irgendwie abwerten, sondern aber es war ja schon so ein bisschen, also mir war halt oft ein bisschen zu viel Wachablösung, Diskussion oder Tenor sozusagen im Vorfeld, wo ich denke, der Kader von Hertha ist schon sehr spannender und auch in der Kombination mit Labbadia kann das zumindest für, sag ich mal, mittelfristig zweieinhalb Jahre gut funktionieren, dass er diesen Kader entwickelt und da ist schon sehr viel Potenzial drin, was jetzt aufgrund noch fehlende Automatismen und so oft noch nicht so zu sehen ist, aber das ist schon nicht spannend und da ist nicht nur Kunja, die man als RB-Fan noch so ein bisschen hinterher weint, weil es einfach ein geiler Kicker ist, wo bei uns nicht gepasst hat, aber ja, also finde ich schon spannend und ich glaube, da kann man noch einiges erwarten von Hertha.
Was ist es denn deiner Meinung nach, was bei Kunja dazu geführt hat, dass es in Leipzig nicht gepasst hat und jetzt bei Hertha BSC besser läuft? Ist es die Arbeit gegen den Ball? Ist es das sich unterordnen in ein System oder wo würdest du da ansetzen?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich die Systemfrage, ist diejenige welche. Er hat ja bei uns auch in Ansätzen immer wieder gezeigt, was für Potenzial in ihm steckt. Ich erinnere mich an dieses geniale Tor in Leverkusen auswärts. Und irgendwie will ja jeder so einen geilen Brasilianer in seinem Kader haben. Also das macht einfach Spaß zuzugucken. So, aber gegen den Ball und wirklich so dieses wirklich im Spielsystem seine Position halten und so weiter. Das ist bei Hertha hat er da, glaube ich, mehr Freiräume, weil er auch ja quasi der Königstransfer war, wo man auch ein Stück weit auf ihn dazuschneidet oder ihm die Freiräume gibt, die er auch braucht. Manchmal passt es einfach nicht. So schade das irgendwie emotional ist, aber schön zu sehen, dass er bei Hertha ja sehr gut funktioniert.
Ja. Und so fügt sich langsam irgendwie bei beiden Mannschaften was zusammen. Ich finde, das ist, glaube ich, das, woran sich dann beide festhalten können. Bei Union hat man gesehen, wie viel sich im Spiel von Union getan hat. Avonie hat mir total gut gefallen. Max Kruse auch, also auch als er dann zurückgerückt war in diesem, also er war ja dann eine der drei im 5-3-1. Genau. Das hat wirklich gut funktioniert, auch gegen den Ball. Umso schmerzhafter eben, dass er jetzt länger ausfallen wird. Und auf der anderen Seite siehst du aber bei Hertha schon auch eine langsame Entwicklung. Also eben die Rolle von Guendouzi, damit ist Stark ein bisschen entlastet im Spielaufbau. Das tut ihm meiner Meinung nach sehr gut. Du hast Piontek hat jetzt getroffen, vielleicht bewirkt das jetzt auch was, einfach, dass da jetzt mal Tore gefallen sind. Du hast aber auch einen deutlichen Unterschied überhaupt zu Luke Bakio gemerkt, einfach in der Art und Weise, wie er Knoche, Friedrich und Reyerson beschäftigt hat auf Seiten von Union Berlin. Also es ist so eins dieser klassischen Bundesligaspiele, wo du jenseits vom Ergebnis sagen kannst, für beide Mannschaften gibt es viele positive Erkenntnisse, die man mitnehmen kann. Und am Ende entscheidet ja dann ein 34. der Saison nicht immer gleich über Wohl und Wehe, sondern ist ja nur ein kleines Mosaiksteinchen. Inka, gibt es noch was du noch ergänzen wolltest?
Nee, ich glaube, Max Kruse hat einen Muskelbündelriss. Das ist jetzt natürlich dann echt ärgerlich, weil das einer auf jeden Fall, wenn man sich die Scorerpunkte anschaut, einer der besten Transfers war in diesem Sommer in der Liga. Und wenn der jetzt erstmal ausfällt, weiß ich nicht genau, ob das so gut aufgefangen werden kann.
Vor allem jetzt kommen die Spieler gegen Bayern, gegen Stuttgart, gegen BVB. Und Max Kruse war schon so eine völlige Feel-Good-Story. Also der passte einfach perfekt auf und neben den Platz bisher. Insofern ist es schon ein ziemlich harter Schlag ins Kontor.
Ja, du hast die nächsten Gegner angesprochen. Bayern und Dortmund zu Hause und auswärts in Stuttgart. Es ist insofern eine gute Situation für Union Berlin, dass man aktuell auf Tabellenplatz 6 liegt mit 16 Punkten. Das heißt, selbst sollte man zum Beispiel diese beiden Spiele gegen Dortmund und Bayern verlieren, stünde man auch erst bei 4 Niederlagen in dieser Saison. Also das ist das, was sich Union Berlin erspielt hat. Aktuell hat man damit 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 11 unglaubliche Punkte auf den ersten Abstiegsplatz Max Kruse hin oder her, das ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Saisonstart für die Unioner. Und für Hertha BSC geht es jetzt dann weiter in Gladbach, dann zu Hause gegen Mainz 05 und in Freiburg. Vor allem diese Spiele gegen Mainz und Freiburg sind natürlich die berühmten Standortbestimmungen. Kann man sich da absetzen? Kann man da Konkurrenten auf Distanz halten oder rutscht man vielleicht doch wieder hinten rein? All das werden wir bis Weihnachten wissen. Das ist doch eine schöne Gewissheit. Diese Fragen werden dann beantwortet sein. Und damit sind wir jetzt dann so langsam aus dem Tabellenkeller draußen und können den Blick nach oben richten. Wir rasen auf unseren Raber-Schwerpunkt zu. Aber erst wollen wir noch sprechen über die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Denn Dortmund konnte nicht gewinnen bei der Eintracht. Ein 1:1 kommt am Ende bei diesem Spiel heraus. Zum ersten Mal spielt der BVB unentschieden in dieser Saison. Daichi Kamada bringt Frankfurt schon in der 9. Minute nach einem Stellungsfehler von Can mit 1:0 in Führung. Giovanni Reyna kann in der 56. Minute mit einem wirklich wunderbaren Schuss ausgleichen, also natürlich nicht aus Sicht der SGE, aber für neutrale Beobachterinnen und Beobachter. Aber mehr gelingt Dortmund auch in einer deutlich besseren zweiten Hälfte nicht mehr. Wo sich die Frage stellt, Kai, wo liegen denn deiner Meinung nach die Gründe für diesen Spielverlauf? Müssen wir da jetzt wieder ganz alte Dortmunder Debatten aufwärmen oder müssen wir über Verletzte sprechen? Wo würdest du da ansetzen?
Ach ja, diese Dortmunder Debatten um Mentalität und ja. Das ist aber trotzdem eine berechtigte Frage, weil sie taucht immer wieder auf. Klar, Haaland hat gefehlt, aber gerade so der Anfang, also der BVB hatte so ein paar Standards so, aber ansonsten war das ein sehr munterer Beginn, auch durch Freiburg, durch Frankfurt. Und ich fand, die haben es dem BVB wirklich schwer gemacht, so im Spielaufbau. Da wurde dann auch öfter mal der lange Ball ausgepackt. Ich habe mir notiert, Frankfurt mit 18 abgefangenen Bällen in der ersten Halbzeit, der BVB 4, hat sicherlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass da die zweikampfstärkste Mannschaft der Bundesliga gegen eine der eher zweikampfschwächeren Teams antritt. Frankfurt hatte ja auch noch einiges an Umschaltmomenten. Kann mich erinnern, kurz vor der Halbzeit, so eine 3-gegen-3 Situation, wenn man die konsequent ausspielt, kann es da auch 2:0 stehen. Bei Dortmund frage ich mich, da gab es ja auch bei dir im Forum so ein paar Fragen dazu, was den Kader betrifft wieder. Schwierig. Also irgendwie irgendwas passt da nicht so. Also sind jetzt ein Punkt aus den vergangenen beiden Spielen gegen Köln und Frankfurt, das ist definitiv zu wenig. Und es scheint wieder so zu sein, dass, also irgendwie ist Dortmund so diese, weiß ich nicht, diese natürliche Rolle des ersten Herausforderers und so in der Liga, wie man so noch in den Klopp-Jahren hatte, wieder noch so ein Buzzword zusammen, hatte so ein bisschen verloren gegangen. Der Kader ist toll, der ist spannend, da sind Wahnsinnstalente drin, der Trainer ist für sich ein richtig guter, aber irgendwie hat man immer über die Saison verstreut dann wieder so eine Auftritte drin. Du hast ja schon gesagt, auch in der zweiten Halbzeit nach dem 1:1, es kam ja nicht mehr viel von Dortmund offensiv. Frankfurt hat so 20 Minuten lang ein bisschen gewackelt und dann gab es nochmal diesen Dreifachwechsel um die 70. rum und war dann auch wieder stabiler und hat es dann eigentlich runtergespielt. So, es war irgendwie klar, dass es nur um eine Tremie noch geht für Frankfurt. Die wirken teilweise Assort und so auch ein bisschen platt. Aber sie haben es letzten Endes dann runtergespielt und hatten ja dann sogar noch kurz vor Schluss eigentlich einen ganz guten Konter über Kostic und Kamada. Gerade die beiden auf ihrer Seite haben mir auch extrem gut gefallen. Wo dann einfach der Pass von Ilsanke auf Dost zu ungenau war. Also wenn alles richtig gut läuft, kann da Frankfurt auch mit 3 Punkten sozusagen das Spiel beenden. Und das kann natürlich nicht der Anspruch des BVB sein. Aber woran das liegt, das ist wahrscheinlich ein Kurzpass für sich oder
Tribünengespräche.
Mir fällt bei Dortmund in den letzten Wochen auf, dass einfach Jadon Sancho, obwohl er diesmal das Tor vorbereitet, ansonsten aber nicht so in der Form der letzten Saison zum Beispiel ist. Also hat auch 2 ganz gute Chancen in der ersten Hälfte auf jeden Fall. Und ja, aber da irgendwie auch dann nicht so, ja, es passt gerade irgendwie nicht so richtig. Gestern eingeschränkt noch wegen der Tourvorbereitung, aber ansonsten ist er nicht mehr so der bestaunte, entscheidende Faktor da im Spiel.
Ja, ich meine, er hatte zwei, drei ganz gute Aktionen, auch einen Schuss, der relativ knapp vorbeigegangen ist, aber das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, also es ist ja, glaube ich, auch deshalb so schwer, über Borussia Dortmund zu sprechen, weil es immer die Frage ist, bewertest du den Einzelfall oder reden wir über das Muster? Und das Muster ist, dass der BVB Probleme hat gegen Mannschaften, die tief stehen. Und der Einzelfall. Da kommen aber dann noch Aspekte mit rein. Also nicht nur Haaland hat gefehlt, sondern zum Beispiel auch Rafael Guerreiro. Und das hast du ganz krass gemerkt, dass da einfach eine Konstante im Spielaufbau einfach weg war. Da musste viel mehr aus der letzten Kette gehen. Dann hast du eine Mehrfachbelastung, die natürlich der Gegner nicht hat. Und eben auch einen Spielverlauf, der maximal dämlich ist. Das sind natürlich alles Argumente, die wollen Die Hard BVB-Fans nicht mehr hören, weil die haben eher Lust, immer über das Muster zu reden und nicht über den Einzelfall, weil sie es ja jetzt quasi schon zum 8. Mal erleben. Ungefähr so ein Unentschieden oder eben eine Niederlage gegen einen solchen Gegner. Es ist aber dann schon für sich erklärbar. Und es wurde ja auch besser. Und das ist aber das, was es, glaube ich, das ist das, was die Diskussion, glaube ich, so emotional macht bei Borussia Dortmund, dass du immer siehst, auch in solchen Spielen wäre es gegangen, in Anführungszeichen. Also zur zweiten Halbzeit kommt Moukoko und Dahoud wird runtergenommen. Dadurch spielt dann Brandt, der vorher so eine Art falsche Spitze sein sollte, spielt in der zurückgezogenen Rolle. Ich habe ihn als Sechser gesehen. Ich habe hier gesehen bei Wisecout, die haben ihn als Zehner eingetragen. Da traue ich jetzt nach meiner Wahrnehmung nicht mehr so ganz. Also auf jeden Fall war er aber nicht mehr in vorderster Spitze. Und dann wurde es ja auch besser. Und dann kommst du sogar durch ein wirklich wunderbares Tor zum Ausgleich. Aber dann gibt es zwar noch Chancen, aber halt kleinere Chancen. Und es gibt natürlich so zwei, drei Szenen von Moukoko, wo du den mentalen Vergleich mit Haaland ziehst. Und natürlich hätte Haaland da mehr draus gemacht. Aber dieser Typ, auf dem lastet so viel. Der darf alles machen, da darf man auch nichts erwarten und dafür hat er es noch sehr, sehr gut gemacht. Also schick mal einen Moukoko gegen Hinteregger. Also schick mal mich ins Laufduell mit Hinteregger, da kommt noch weniger bei rum, um es mal so zu sagen. Und ich bin nicht 16, ich bin mehr als doppelt so alt. Oh Gott, ich bin mehr als doppelt so alt. Noch nie so drüber nachgedacht. Jetzt habe ich gerade mich in schlechte Laune reingeredet. Wie habe ich denn das geschafft? Aber was ich, um den Punkt zu Ende zu bringen, was es eben so schwer macht, ist aus Dortmunder Sicht, es ist erklärbar. Und es ist aber nicht erklärbar, warum man das, was man in der zweiten Halbzeit dann gezeigt hat, wo eben deutlich das Übergewicht beim BVB lag, also 11:3 Schüsse waren es in der zweiten Halbzeit. Eintracht Frankfurt hat kein einziges Mal aufs Dortmunder Tor geschossen in der zweiten Halbzeit. Warum das nicht schon in der ersten Halbzeit zu sehen war, auch wenn das immer so sich ein bisschen wie so eine Sofa-Argumentation anhört, aber diese Umstellung hättest du ja auch in der 30. Minute machen können. Man muss ja nicht immer zur Halbzeit warten.
Also ich fand auch den BVB, also gerade in der ersten Halbzeit gab es so einige Situationen, wo Frankfurt, also für mich erstaunlich viel Platz und auch Zeit, also das sind ja immer so die beiden Konstanten im Mittelfeld, Platz und Zeit, hatte und wo der BVB auch viel zu tief gegen den Ball stand und wo die Abstände nicht stimmten und so weiter. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser, aber wenn man es mal zusammenfasst, hatte der BVB wirklich 25 gute bis sehr gute Minuten nach der Pause, wo du dieses Spiel drehen kannst. So. Und auf der anderen Seite, klar, Moukoko kommt, dass irgendwie die Hoffnung auf den 16-Jährigen liegen, finde ich schon hinreichend absurd. Aber er ist halt auch, neben Haaland war der einzige, sozusagen nominelle Stürmer, der noch da war. So, aber von dem kannst du in der Tat natürlich nicht erwarten, dass er dieses Spiel gewinnt. Ja, wäre nicht gut für ihn und auch unfair. So. Also der BVB hat in seinem Kader eigentlich genug Waffen und Lösungen parat, um auch gegen diese Frankfurter dieses Spiel noch zu drehen. Passiert nicht. Jetzt hast du, wie gesagt, einen Punkt aus zwei Spielen, wo viele BVB-Fans, glaube ich, eher sechs eingeplant haben, vom Anspruch her. Und da hast du natürlich immer die immer gleichen Diskussionen, die jetzt wieder losgehen. Über Favre, über den eigenen Anspruch. Ja. Insofern, ich denke aber, das wird uns auch die gesamte Saison begleiten, weil wenn ich ehrlich bin, also wir kommen ja gleich zu RB, aber ich sehe auch, das ist eine besondere Saison und die Bayern sind nicht so dominant wie sonst immer, aber Also wenn ich jemandem das zutrauen würde, zumindest punktuell sowas wie ein Meisterschaftsrennen zu eröffnen oder zu folgen, dann eher RB als den BVB. Aber ich kann es auch nicht, also man kann es so an einzelnen Punkten festmachen, aber irgendwie befriedigen die Erklärungen alle nicht. Hm. Weil man denkt, da müsste noch mehr gehen. Dieser Kader ist doch also einfach krass. So, da muss doch viel mehr möglich sein.
Ja, andererseits hat aber natürlich Eintracht Frankfurt auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Lass mal noch über die sprechen. Also in der zweiten Halbzeit, da gab es diese Druckphase und merkwürdigerweise zumindest wirkte es auf mich auch so, als ob Kondition dann irgendwann ein Faktor gewesen war. Also so ab der 70. Minute hatte ich das Gefühl, da fehlte auch komplett die Kraft, was jetzt nicht so ganz erklärbar ist, ehrlich gesagt, bei Eintracht Frankfurt, denn Dortmund ist die Mannschaft mit der mehr Spielbelastung. Aber ansonsten hat ja die Eintracht auch sehr, sehr viele Dinge gut gemacht. Ich fand zum Beispiel die Doppelsechs aus Rode und So, das war deutlich spielfreudiger als die bisherigen Varianten, die wir da gesehen haben. Und auch die Einbindung von Kostic und Durm. Also Kostic hatte noch so 2-3 Aktionen, wo man sich denkt, muss man da jetzt den Schuss nehmen aus 30 Metern und kann man nicht versuchen, das jetzt noch auszuspielen. Aber dafür hatte er defensiv auch 2 Aktionen, wo es seine Grätsche ist, in allerhöchstem Tempo, die verhindert, dass es da zu einer großen Chance von Borussia Dortmund kommt. Da hat er Endika manchmal richtig gut ausgeholfen. Also bei Frankfurt haben ja auch viele Dinge gut funktioniert und das gehört ja auch zu so einem 1-1 mit dazu.
Ja, wie gesagt, die linke Seite, Kostic, Kamada da, also super starke Vorstellung, gerade in der ersten Halbzeit. Das hat wirklich Spaß gemacht zuzugucken. Und die 6 hast du schon angesprochen, war ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder Diskussion, dass Hütter da zu defensiv gerade diese entscheidende Position im Fußball besetzt mit Ilsanker, der nicht, zum Beispiel nicht der Spielstärkste ist, der die 6 auch spielen kann, aber dann kriegt man halt auch Ilsanker auf der 6, also insofern, das sah sich schon auf jeden Fall besser an als in den vergangenen Wochen.
Inka, wie hat dir die Eintracht gefallen?
Ja, ich sehe es so, wie ihr, das am Ende vielleicht sogar ein Tick mehr drin gewesen wäre sogar. Und insgesamt hatte ich schon gedacht, dass vielleicht so eine etwas schwere Saison wieder wird. Und im Grunde stehen die für mich jetzt da, wo ich sie am Ende auch so erwarten würde.
Also Platz 9 ist es aktuell mit 3 Punkten auf die Europa League Plätze. Interessant wird das, was jetzt noch kommt. Also das, was hinter Eintracht Frankfurt liegt, das ist uninteressant vom Ausgang der Ergebnisse her. Sehr viele Unentschieden. Das war jetzt das 5. Unentschieden in Folge. Das Wort Remis muss man gegenüber SGE-Fans gerade nicht in den Mund nehmen. 7 sind es derer schon nach 10 Spieltagen. Aber jetzt die kommenden Gegner, hochinteressant. Man spielt in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann in Augsburg, bevor man in Leverkusen dann im DFB-Pokal antreten darf. Aber mit Wolfsburg und Gladbach hast du 2 Mannschaften, die liegen aktuell vor Eintracht Frankfurt. Die einen 5 Punkte, die anderen 3 Punkte. Wenn du es schaffen solltest, da ein Spiel nach Hause zu bringen und da vielleicht mal zu gewinnen, dann bist du wieder ganz eng in der Verlosung und dann kannst du nach der kurzen Winterpause mit einem ganz anderen Habitus in den Rest der Saison gehen, vor allem weil die Partien, die dann noch kommen zum Ende der Hinrunde und dann ja auch zum Ende der Rückrunde, das sind alles gegen Mannschaften eher unten drin, also Mainz, Schalke, Freiburg sind da die letzten Gegner. Also ich glaube, mit der Bewertung von Eintracht Frankfurt, da tun wir uns dann leichter nach diesem Wolfsburg und diesem Gladbach-Spiel. Da werden sie die Karten endgültig auf den Tisch gelegt haben müssen. Und für Dortmund geht's weiter in St. Petersburg, bevor man zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart spielt. Das sind die nächsten beiden Gegner für Borussia Dortmund. Die liegen auf Tabellenplatz 4 mit 19 Punkten, damit 2 Punkte hinter Leipzig auf 3, 3 Punkte hinter Leverkusen auf 2 und 4 Punkte hinter Bayern auf 1. Das große Glück für Borussia Dortmund und damit kommen wir zur letzten Partie, über die wir in dieser Schlusskonferenz noch sprechen wollen. Das Glück war, dass weder Leipzig noch Bayern gewinnen konnten im Samstagabend-Topspiel und damit letztlich dieser Punkt gegen Frankfurt auch positiv gedeutet werden kann. Der Rückstand ist nicht größer geworden. Und damit lasst uns kommen zu diesem 3:3 in einem intensiven Spiel am Samstagabend in München. 2-mal führt Leipzig, 1-mal Bayern. Am Ende endet es dann eben 3:3 und die Tore machen in dieser Reihenfolge Nkunku, Musiala, Müller, Kluivert, Forsberg Und noch einmal Müller. Aus 9 Torschüssen machen die beiden Mannschaften 6 Tore. Das war ein bisschen Wolfsburg gegen Werder Reloaded. Diese Referenz hättet ihr nicht erwartet, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber da war es ähnlich effizient. Lass mal bei einer ganz allgemeinen Frage beginnen, lieber Kai. Wie hat dir das Spiel denn gefallen?
Ja, großartig. Also war schön anzugucken. War viel mehr, als ich erwartet habe. Also RB-seitig. Es war so intensiv, aber phasenweise so ein bisschen wie, weiß ich nicht, so zwei müde Boxer, die sich irgendwie in der 12. Runde nochmal so einen richtig aufregenden Schlagabtausch liefern, um die Punktrichter zu überzeugen oder den K.O. zu setzen. Und oft reicht dann einfach die Kraft nicht mehr, die Deckung oben zu behalten, aber man macht einfach weiter. Also zumindest in der ersten Halbzeit war das so, weil erwartet habe ich es nicht aufgrund des Spielplans. Aber es war auch schön zu sehen. Ich glaube, die zentrale Thema des Spiels, ein zentrales Thema des Spiels war die Spielidee von Nagelsmann. Also er hat ja schon vor dem Spiel angekündigt, wir haben eine mutige Idee entwickelt, wie wir München wehtun können. Und die sah dann so aus, ohne nominellen Stürmer aufzulaufen, dafür mit Nkunku und Kluivert auf den Flügeln. Forsberg wieder als klassischen Neuner und dahinter noch Sabitzer. Und dieser Kniff, ja, hat funktioniert. Also zu gucken, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, gerade auf den Flügeln, und können so gegen Bayerns sehr enge und sehr hochstehende Kette immer wieder dahinter kommen, ihnen immer wieder wehtun. Und das hat gerade in der Anfangsphase natürlich wunderbar funktioniert. Und auch alle Tore sind ja aus solchen ähnlichen Situationen gefallen.
Ja, Geschwindigkeit ist da echt ein gutes Stichwort, ne? Alleine das erste Tor für Leipzig, wie schnell es da ging vom Ballverlust bis der Ball im Tor war, hätte ich eigentlich aber auch gar nicht gedacht, dass Bayern sich da so quasi überrumpeln lässt, standen halt extrem hoch. Und ich glaube, ich hatte es euch eben vor der Aufzeichnung gesagt, ich war zum Arbeiten nachmittags bei Braunschweig gegen St. Pauli und habe mir das 90 Minuten angeguckt und dann zu Hause eben Bayern gegen Leipzig. Und ich möchte jetzt niemandem von Braunschweig oder St. Pauli zu nahe treten, aber das ist eigentlich ein anderer Sport, den man da gesehen hat und den man dann abends in diesem wirklichen Topspiel gesehen hat. Also ich fand es echt sehr interessant taktisch, was Kai eben schon gesagt hat. Aber insgesamt das Tempo, die Ideen, die Technik wirklich von 22 Spielern, die da auf dem Platz stehen, man denkt immer, ist ja selbstverständlich, muss ja jeder vernünftig im Laufen einen Ball annehmen können. Und dann sieht man doch oft, dass es nicht jedem so leicht fällt. Und das fand ich echt ein sehr unterhaltsames und anspruchsvolles Spiel von beiden Mannschaften.
Ja, und Entschuldigung, ich würde auch die These aufstellen, dass Julian Nagelsmann mit dieser taktischen Ausrichtung ein bisschen hat er den Bayern den Finger gezeigt, den Mittelfinger, weil, also mit Kimmich auf dem Platz hätte er, glaube ich, das Zentrum nicht so aufmachen können. Also im Grunde wurde das Zentrum ja durch Forsberg und manchmal noch Sabitzer zugestellt, oft war es aber ehrlich gesagt nur Forsberg. Und der hat vor allem versucht, Goretzka aus dem Spiel zu nehmen, also dass der nicht direkt angepasst werden kann. Und wenn dann der Ball auf Javi Martinez kam, holla die Waldfee. Das war aber dann das Pressing-Signal und das hat aber auch sehr, sehr gut funktioniert. Und da muss man, da kann man zwei Schlüsse draus ziehen. Zum einen, dass Julian Nagelsmann aus dieser personellen Notsituation, die es da eben gerade bei den Bayern auch gibt, dass er die perfekt genutzt hat, dass er dann auch mutig war, im Grunde viel darauf anzupassen und dann eben auch die Schnelligkeit auf dem Feld zu haben. Also das eine ist ja quasi die Positionierung der Spieler und das andere ist dann, welche Spieler wählst du aus? Und da hast du halt mit Kluivert und Nkunku halt sehr, sehr schnelle Spieler, Haidara ja auch, also die können ja alle schnell nachrücken. Und auf der anderen Seite hast du noch diesen Fakt, dass Javi Martinez wirklich einige Probleme hatte, auch Alaba. Also es lief viel über den linken Flügel, da haben aber sehr, sehr viele Bälle sind da an Leipzig verloren gegangen. Und ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die Verletzung von Javi Martinez und die Hereinnahme des ja auch sehr, sehr jungen Jamal Musiala Hansi Flick da vielleicht sogar ein bisschen gerettet hat. Denn es war nicht komplett anders, aber deutlich besser, fand ich, der Spielaufbau für Bayern danach.
Auf jeden Fall, also Musiala war, also die Verletzung kommt ja nie zur richtigen Zeit, also ich weiß für den Spieler nicht, aber die hat die ganze Statik des Spiels völlig verändert. Und dann hattest du plötzlich Musiala da auf halb links und mit ihm Coman und Müller und die drehen dann innerhalb von 5 Minuten ja erstmal das Spiel. Und ich gebe dir auch recht, mit Kimmich im Mittelfeld kannst du das nicht so machen. Goretzka ist auf dieser ja, notgedrungenen Sechserposition. Der macht das schon, aber das ist nicht das Gleiche. Und der steht ein bisschen tief und die Abwehrkette ein bisschen hoch. Und dann hast du keinen Druck auf den Spielaufbau von RB. Und trotzdem entstehen immer wieder Räume. Also was mich hier, ja, was ich spannend fand, dass Nagelsmann wirklich da ein bisschen, also nicht alles auf eine Karte setzt, aber einen sehr mutigen Matchplan hat. Das war in der Vergangenheit öfter anders. Also gerade gegen Top-Teams, wo RB unter Nagelsmann viel zu passiv angefangen hatte. Ich erinnere mich, in der vergangenen Saison, sowohl gegen Bayern, Dortmund, Gladbach, musst du zur Halbzeit, musst du das Spiel schon abgegeben haben, hast dann Glück, kommst dann wieder in der zweiten Halbzeit, spielst jeweils Remis. Diesmal völlig anders. Ja, und gerade die erste halbe Stunde, du hast es auch angesprochen, auch im Mittelfeld, diese Balleroberung durch Adams und Haidara, ja, starke, starke Geschichte. So, ja. Aber zur Wahrheit des Spiels gehört dann auch in der zweiten Halbzeit nach dem 3-2 von Forsberg, das war, glaube ich, die letzte richtige Torchance für RB.
Ja, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Also das ist das Schöne an diesem Spiel, dass es so ganz viele Schichten hat. Das ist wie eine sehr gut gestaltete Torte und man kann sich durch ganz viele verschiedene Farben durchessen und alle schmecken ein bisschen verschieden. Und dann kannst du quasi, du kannst darüber sprechen, dass es Bayern nicht schafft, eine Führung mal für länger als eine Minute zu halten, weil man hinten so anfällig ist. Die Anfälligkeit kennen wir jetzt inzwischen aber auch schon. Die hat halt Leipzig sehr gut offengelegt. Du kannst über das Herausrücken von Innenverteidigern sprechen, was bei allen, fast allen Toren eine Rolle gespielt hat. Also sowohl beim 1-0, als auch, wo dann das Zentrum offen ist, Boateng musste da rausrücken, Pavard konnte nicht mehr übernehmen. Beim 1-1 hätte ein Innenverteidiger vielleicht noch rausrücken können, wobei das war schwierig. Musiala hatte da einfach zentral zu viel Platz und hat dann super abgeschlossen. Beim 2-1 rückt dann tatsächlich Upamecano raus. Wird dann getunnelt und dadurch ist der Raum hinter ihm frei, in den Müller reinlaufen kann und so weiter und so fort. Also es war wirklich eigentlich bei jedem Tor hing das mit drin und dann eben aber auch genau die Phase, die du jetzt angesprochen hast. Dieser wunderbare Start nach der Halbzeit. Forsberg kommt so frei wie wahrscheinlich seit der E-Jugend nicht mehr zum Kopfball, wobei damals gehen ja alle auf den Ball. Also nee, wahrscheinlich hatte er dann sogar noch weniger Platz. Kommt zu diesem 3-2 und offensiv war es das dann aber eigentlich von Leipzig. Und da kann man jetzt natürlich auch mit den Auswechslungen argumentieren, die ja auch mit Hinblick auf Dienstag getroffen wurden. Das hat ja auch Julian Nagelsmann auch schon vor dem Spiel so kommuniziert. Und da stelle ich mir aber die Frage, und die würde ich jetzt erstmal an Inka geben, als nicht Leipzig-Fan-Daseinsgebundene, muss man nicht. Du hast die Bayern bei 3-2. Du hast den Finger in ihre Wunde gelegt. Die Bayern sind natürlich immer noch die Bayern und die Bayern haben dir auch schon wehgetan an diesem Abend. Aber musst du dir dann nicht diese 3 Punkte nehmen? Also wann willst du denn nochmal gegen Bayern gewinnen, wenn nicht in so einem Spiel? Und muss man sich da wirklich mit Blick auf die Champions League selber seiner Stärken berauben und ja damit auch das Signal an die Mannschaft setzen? Ist jetzt ein schwammiges Argument, gebe ich zu. Aber es kam ja offensiv auch wirklich nichts mehr dann von Leipzig.
Ja, Julian Nagelsmann hatte das ja vor dem Spiel gesagt, ne, dass ihm ein Sieg in der Champions League bedeutend wichtiger ist und dass man in der Bundesliga noch sehr häufig gewinnen kann in dieser Saison und das dann nicht so eine Bedeutung hat, wenn man sozusagen Punkte liegen lässt. Wenn das wirklich so ist, dann hat er da ja relativ wenig Prestigedenken, weil ich würde sonst auch eher so wie du denken, jetzt führt man schon mal 3-2, dann will man das doch irgendwie zu Ende bringen und jetzt nicht signalisieren, ja, dass man jetzt irgendwie nur noch so ein bisschen weitermacht. Hat mich auch verwundert, dann wir sprechen hier echt sehr detailliert auch über die Taktik und alles, ist wahrscheinlich ein bisschen zu Boulevard-desk jetzt mit Thomas Müller anzukommen, aber der ist jetzt so ein bisschen verloren gegangen in diesem Spiel. Ich meine, er hat 2 Tore erzielt und auch sein zweites, das ist jetzt nicht irgendwie so phänomenal und sonst wie rausgespielt, aber der ist da einfach wieder, ne? Beziehungsweise der läuft sich frei und dann ist der Ball drin und sein erstes Tor ist dann noch besser irgendwie rausgespielt. Und ich finde das echt, wenn es auch darum geht, was Leute so aus ihren Möglichkeiten machen, es ist echt phänomenal, wie wichtig der ist und auch immer noch, was für ein einmaliger Spielertyp das ist.
Er hat ja auch das 1-0 angeordnet gegenüber Musiala.
Stimmt.
Also quasi.
Ja, stimmt. Er hat gerufen. Ja.
Lautlaut hörbar. Nee, also Müller, wie gesagt, also Müller zusammen mit Coman, ja, Wahnsinn. Also das sind immer noch die Qualität bei allen Problemen, gerade im Kader von Bayern, die da ist. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zu der Frage. Ich glaube, also ich habe da auch mit Leuten drüber diskutiert. Ich glaube, diese Entscheidung ist Nagelsmann nicht einfach gefallen. Weil natürlich, du hast jetzt gerade Prestigedenken genannt, aber er ist natürlich ehrgeizig. Und natürlich musst du auch also er selber will in München gewinnen, natürlich. Und das Team, also wenn du 3-2 führst, will in München gewinnen. Und du willst die Tabellenführung übernehmen. Auch wenn du sagen kannst, sind noch 24 Spieltage, sind nur 2 Punkte, ist nicht, also die Meisterschaft wird an dem Abend nicht entschieden, richtig. Aber es geht natürlich auch um Ehrgeiz. Und natürlich kann das auch an so ein Team das völlig falsche Signal sein. Weil die stehen auf dem Platz, die führen 3-2 und die wollen gewinnen. Mhm. Und du musst die völlig rationale Entscheidung treffen. Wir haben in 4 Tagen ein Endspiel um Champions League Achtelfinale. Gegen eine Mannschaft, die uns im Hinspiel 0-5 nach Hause geschickt hat. Und ich glaube, also.
Aber macht es für dieses Endspiel wirklich den Unterschied, ob dann ein Forsberg, ein Mukiele, ein Sabitzer noch durchspielen oder in der 72. Minute rausgenommen werden? Ich weiß, das ist eigentlich eine nicht zu beantwortende Frage, aber du verstehst meinen Punkt, glaube ich, dahinter.
Total, total. Also wie gesagt, ich glaube, dass, also ich kann von außen, ich hätte die Entscheidung nicht treffen wollen, weil natürlich, wenn du da gewinnst, ist das eine Ansage und das macht auch was für dein Selbstbewusstsein. Und so gibst du eigentlich sehenden Auges so ein bisschen Spiel außer Hand, weil du hast dann zwar ab der 60. zwei oder ab der 60. mit den Wechseln 2 nominelle Stürmer plötzlich auf dem Platz mit Pausen und Sörloth, aber es kommt ja nichts mehr. Ja. So, ja. Weil die ganze Statik deines Systems verändert hast.
Aber Sörloth also, wurde doch noch später eingewechselt, oder?
Ja, also.
Weil
ja,
also das war das nicht Pausen. So, dass das kurz vorm Ausgleich wurden doch Kampel eingewechselt und dann
Kampel und Olmo.
Ich sehe es aber, genau, ich sehe es so ein bisschen wie du, Max, dass ich auch denke, könnten die noch 20 Minuten jetzt weitermachen, ist das so entscheidend? Ja. Müsste man vielleicht nochmal aus trainingswissenschaftlicher Sicht aufschlüsseln.
Also wir in einem Hardcore-Spielplan, den es so in der Form noch nicht gab und der ja nach Weihnachten nicht zu Ende ist. Also wir haben 10 Tage de facto Weihnachtspause und dann geht's bis März durch, wenn du dich für das Achtel, also so, und ich glaube, da spielt auch so ein Punkt ein bisschen mit rein. Einer der großen, oder bevor diese englischen Wochen, dieser Marathon begann, hat der Nagelsmann mal gesagt, wir müssen Spiele, wenn es möglich ist, früh zumachen, um auch da in Richtung Belastungssteuerung ein bisschen was zu machen. Und das ist RB bisher noch nie gelungen. Also weder in der Liga noch in der Champions League. Du fightest bis zur 94. in Istanbul in einem Spiel, was du nach 60 Minuten zumachen musst. Mhm. Und dann fährst du nach München. Ja, also ich glaube, wie gesagt, die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen. Die ist sehr rational. Und ich glaube, es macht einen Unterschied. So, weil, wie gesagt, auch mit dem Menüspiel sind ja die englischen Wochen nicht vorbei. Du hast jetzt noch dann 5 Spiele im Dezember. Ja. Aber natürlich, der erste Sieg in München hätte er sich sicherlich gerne von der B ans Revier geheftet und hätte auch nochmal in Sachen sozusagen Spirit im Team was gemacht, ja.
Wobei jetzt irgendwie, vielleicht ist jetzt auch so ein bisschen fies, ne? Ich meine, der hat Kevin Kampel eingewechselt. Also es klingt jetzt gerade irgendwie auch so, als wenn er jetzt irgendwie einen aus der 7. B-Jugend gebracht hätte für Sabitzer. Also ihr das seid stimmt. Jetzt damit
und Dani Olmo,
viel mehr befasst, aber für mich ist jetzt Kevin Kampel eigentlich ja auch ein Stammspieler. In Leipzig wurde, glaube ich, häufiger mal ausgewechselt auch, aber ne, ich habe ihn übrigens erst gar nicht erkannt mit kurz veränderter Frisur, aber also ich glaube, es war noch der Kevin Kampel, der ja Stammspieler auch ansonsten ist, und das ist jetzt auch vielleicht nicht so das Megasignal, so uns reicht's, wir bringen jetzt Kevin Kampel, uns ist alles egal, wir bringen jetzt Kevin
Kampel. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
Nein, aber in München möchtest du in der Crunch-Time dann eigentlich einen Sabitzer auf dem Feld haben nochmal. Das ist nochmal genau. Eine andere Hausnummer, auch als Leader.
Ja. Okay, alles klar, sehe ich ein.
Ich meine, man kann da beliebige Argumentationen fahren. Man kann ja auch sagen, dass ja immer noch viele Dinge geklappt haben. Also das 3-3, Müller und Coman haben wir jetzt ja schon erwähnt, das fällt ja auch im Grunde wegen einer einer Einzelleistung. Also Müller behauptet gegen Upamecano, der, Achtung, mal wieder aus der Kette rausrücken musste, behauptet den Ball, legt ihn rauf aus Musiala, der passt zu Coman und Müller hat in der Sekunde, in der er den Pass gespielt hat, ist er in den Strafraum gegangen. Upamecano kam nicht hinterher und deswegen gab es eine 2-gegen-1 Situation, ich glaube gegen Orban oder gegen Konaté, aber deswegen war quasi die Flanke auch so, dass Müller die dann einlaufend reinkopfen könnte. Also das war eine individuell starke Situation, gleichzeitig aber ein Muster, was München durchaus häufiger macht. Also jetzt nicht so ungewohnt. Und man kann aber natürlich sagen, dass jenseits von diesem Ausgleich, der natürlich jetzt in zeitlicher Nähe zu den Einwechslungen bzw. Auswechslungen fällt, aber jenseits davon hat Leipzig ja nicht viel zugelassen. Also insgesamt hatte Bayern nur 6 Abschlüsse aus dem Spiel heraus. Ich habe ja vorhin auch schon zitiert, es waren insgesamt 9 Schüsse für Bayern, 7 für Leipzig, 5-4 waren dann die Torschüsse. Also da hat ja noch sehr, sehr viel funktioniert. Wir sprechen jetzt ja nicht davon, dass dann Bayern einen Sturmlauf mit Zehntausenden von Schüssen gestartet hätte. Trotzdem will ich aber einfach, also sollte Bayern wieder Meister werden, ist es dann das 10. Mal? Ich kann schon nicht mal mehr mitzählen. Oder das 9. Mal. Eigentlich ist es, ja. Das 9. ist es. Okay, ja, Gott sei Dank.
Schön, dass wir das sagen.
Ja, genau. Aber sollte Bayern wieder Meister werden, dann werde ich an dieses Spiel zurückerinnern. Weil du musst schon die Frage stellen, werden die Bayern schlechter werden jetzt oder werden sie tendenziell besser werden? Und ich glaube, bis zu dieser sehr, sehr kurzen Pause müssen die sich irgendwie noch durchmogeln und da kann auch noch eine Überraschung passieren, das will ich überhaupt nicht ausschließen, bei den nächsten Gegnern, die Bayern hat, also Bayern spielt jetzt dann noch zu Hause gegen Lok Moskau, dann an der alten Försterei beim 1. FC Union Berlin, dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann in Leverkusen, also da ist durchaus noch einiges drin, um noch Punkte zu lassen, aber arg viel schlechter wirst du die Bayern in diesem Jahr nicht bekommen und da musst du jetzt Punkte holen und dich dann nicht wieder irgendwann am 28. Spieltag ärgern, dass es jetzt irgendwie 4 Punkte Rückstand schon wieder sind, sondern jetzt müssen die Punkte geholt werden, ansonsten wird es doch schon wieder nichts und ja, ist jetzt.
Ich glaube, Bayern hat dann sogar noch die längste Winterpause wahrscheinlich von allen, auch so Leverkusen hat sich da auch noch rausgeklagt, aber immerhin spielt Bayern nicht irgendwie am 23. Dezember um 18.30 Uhr gegen Sandhausen, das Spiel werde ich mir anschauen. Wolfsburg gegen Sandhausen am 23. Dezember um 18.30 Uhr. Also Bayern hat zumindest dann 2 Wochen Winterpause.
Ich bin froh, da kann ich in Ruhe meinen Baum schmücken. Die spielen ja in Kiel, das ist nämlich auch gar keine leichte Aufgabe, wer ein bisschen Zweitliga-Fußball verfolgt. Ja, oh ja. Aber generell. Aber
die spielen erst im Januar in Kiel.
Genau, die Bayern. Die spielen erst im Januar. Ja. Die Lex Bayern, da hat die Süddeutsche einen Wunder. Hat die SZ einen wunderbaren Artikel zugeschrieben, wie das denn eigentlich sein kann, dass die Spielverlegung von Bayern sofort bewilligt wurde vom DFB, die von Leverkusen aber abgelehnt wurde und jetzt das eigene Schiedsgericht sagen musste, Moment mal, Herr DFB, das ist eine Ungleichbehandlung, das ergibt aber gar keinen Sinn. Es ist unglaublich.
Also Maxi gibt dir in 2 Punkten recht, Bayern wird tendenziell nicht schlechter die Saison nach der Winterpause und falls es am 34. Spieltag an den 2 Punkten gelegen haben sollte, werde ich auch daran zurückdenken an das Spiel und es neu bewerten, die Entscheidung. Aber bis dahin glaube ich noch nicht, dass jetzt in dem Spiel die Meisterschaft entschieden wurde.
Nein, okay. Nee, wurde sie ja wahrscheinlich auch nicht. Und wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie Bayern jetzt dann in die Winterpause kommt. Das wackelt ja alles dann schon ein bisschen bei 16 Gegentreffern und aktuell 23 Punkten. Aber dann lass mal den größeren Blick auf Leipzig werfen. Wir haben eine Reihe von Fragen bekommen unter mitmachen.rasenfunk.de und unter anderem, das ist jetzt nicht so überraschend, ging es da um die Bewertung der Transferperiode jetzt rückblickend nach 10 Bundesligaspielen und ja schon so einigen anderen Pflichtspielen in der Champions League. Wie würdest du denn da jetzt auf den Kader blicken?
Also die Transferperiode fand ja wie bei jedem anderen Verein unter ungewöhnlichen Umständen statt. Corona-Saison, der Transfermarkt ist nicht ganz derselbe wie in den Jahren zuvor. Auf dem Papier fand ich die relativ gut. Man hat nach dem Weggang von Werner und von Schick versucht, sozusagen durch 3 unterschiedliche Stürmertypen danach zu legen, Wang, Sörloth und Kluivert. Letzterer als Laie und ich glaube auch ohne Kaufoption. Wang von irgendeinem Verein aus Österreich, keine Ahnung, Nein, Quatsch. Aber so, Wang war sicherlich derjenige, wo man dachte, okay, der könnte am ehesten, am schnellsten funktionieren, weil er aus Salzburg natürlich bestimmte Grundmuster des Systems kennt, auch wenn die sich jetzt unter Nagelsmann in Leipzig Jesse Marsch in Salzburg ein bisschen auseinanderentwickeln, aber der kam aber schon leicht angeschlagen, hat dann, wie alle anderen, sind freie Testspiele mit der Nationalmannschaft gemacht, mit Südkorea, und hat sich da eine Covid-19-Infektion eingehandelt, an der er scheinbar immer noch laboriert, also er sollte eigentlich schon wieder im Training sein. Er hat ganz am Saisonbeginn im ersten Pflichtspiel gegen Nürnberg im Pokal so ein bisschen sein Potenzial gezeigt, also auch im Zusammenspiel mit Paulsen. Wang war ja auch in Salzburg eher so der Vorbereitertyp als der Vollstrecker. Das sah schon nett aus, aber bislang konnte er das halt hier nicht zeigen. Sörloth, ja, ein Transfer, der sich ewig zog, so ein bisschen das Methadon, das Haaland-Methadon für RB-Fans. Norweger Stürmer, also auch Nationalmannschaftskollege von Haaland, sehr wuchtiger Mittelstürmer, der jetzt dann mal sein erstes Tor in der Champions League an alter Wirkungsstätte in der Türkei gemacht hat, bisher aber in der Liga, ja, wirkte oft noch wie ein Fremdkörper, ist aber auch erklärbar, weil war auch ein sehr später Transfer, genau wie Kluivert, und du hast ja einfach auch durch diesen Spielplan keine Chance, Neuzugänge sinnvoll zu integrieren. Also wenn du in dem Rhythmus Dienstag, Mittwoch, Samstag, Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag spielst, dann hast du mit Reisen Champions League, hast du dazwischen vielleicht, also geht's ja nur um Regeneration im Wesentlichen, hast du jeweils ein, zwei Trainingseinheiten, viel Videostudium. Also das sind Rahmenbedingungen, die jetzt die Integration und die Etablierung von Automatismen und Spielsystemen und so weiter natürlich gerade erleichtern. Also Sörloth, ja, alle hoffen, dass jetzt der Knoten so ein bisschen den Platz ist, wobei er jetzt gegen Bayern auch, ja, da eher unauffällig blieb nach seiner Einwechslung. Kluivert gegen Bayern, der erste richtig gute Auftritt. Also bisher eigentlich immer nur so Kurzeinsätze und so Alibi-Einwechslungen kurz vor Schluss. Da weiß ich nicht so richtig, wie Nagelsmann wirklich mit ihm plant. Also jetzt war er eine der zentralen Figuren in diesem Matchplan. Aber dadurch, dass das auch nur eine Leihe von der Roma ist und meines Wissens nach auch keine Kaufoption besteht, weiß ich nicht, wie Nagelsmann mit ihm mittelfristig durch die Saison plant, wie viel Zeit und Aufwand er sozusagen in die Entwicklung da steckt. Dann haben wir noch Henrichs geholt, auch eine Leihe von Monaco. Also Leihen waren so das bestimmte Thema in der Corona-Transferperiode auch bei uns. Ja, defensiv ein sehr variabler Spieler, der in Monaco in den vergangenen Jahren so ein bisschen, ja, so auch unterm Radar lief, der sich, glaube ich, von Leipzig auch verspricht, da in Sachen Nationalmannschaft wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Aktuell auch verletzt, Patellasehne, fällt bis Jahresende auf. Dann haben wir noch Samardzic, ein Hertha-Talent, für wirklich wenig Geld geholt, der gegen Bielefeld gezeigt hat, was Nagelsmann, glaube ich, in ihm sieht. Da fehlt zwar körperlich noch so ein bisschen was, also der war nach 60 Minuten echt platt, aber sein Zauberpass zum 1:0 durch Angelino war schon großes Kino und auch ein sehr couragierter Auftritt. Und ja, der Transfer, glaube ich, mit dem größten Impact ist nicht wirklich neu, also die erneute Leihe aber diesmal mit Kaufoption von Angelino von Man City. Und dass RB die Kaufoption wohl ziehen wird, stand jetzt, dürfte irgendwie ein No-Brainer sein, weil das unsere als Außenverteidiger unsere Offensive, unser Torgarant ist. Geiler Typ, großartiger Offensivdrang, technisch auch sehr stark, sofort in diesem Nagelsmann-System auch eingebunden. Und einfach ein cooler Typ und Kämpfer auf dem Platz. Und wo man sich aber auch fragt, warum der jetzt hier gerade so einschlägt, weil wenn man sich seine Leihhistorie anguckt bei Man City, die ist schon relativ lang für sein noch junges Alter. Aber das hat sofort wie die Faust aufs Auge gepasst und das ist so der Transfer bisher, der natürlich alle überzeugt hat.
Ich habe ihn jetzt natürlich bei den anderen Mannschaften nicht gesehen. Ich würde aber die These aufstellen, dass er selten mal so weit einrücken durfte in seinem Offensivdrang nach vorne. Und dann kommst du halt auch viel mehr in Abschlusssituationen. Also er hat natürlich auch noch die klassischen Flügelspieleraktionen, wo er eben einfach ins Dribbling geht und dann an die Grundlinie oder zu einer Flanke ansetzt. Aber die Szenen, aus denen er jetzt Tore gemacht hat, ja auch gerne mal mit dem Kopf am zweiten Pfosten, da war er ja in einer sehr, sehr eingerückten Position. Richtig, und dass er da ein bisschen mehr Freiheiten hat, als auch noch in der letzten Saison, also das hat sich ja auch noch mal ein bisschen geändert. Also ich finde, Leipzig spielt deutlich asymmetrischer in dieser Saison. kommt er auch mehr in solche Situationen. Vielleicht tut ihm das einfach gut an der Stelle.
Ja, aber auch dieses Selbstvertrauen, also der nimmt die Schüsse dann auch Volley oder so, ja. Also nachdem er schon ein Tor gemacht hat, das ist, also der funktioniert gerade, der scheint sich gerade richtig wohl zu fühlen und funktioniert einfach wunderbar.
Würdest du denn sagen, dass man in der Art und Weise, wie sich Rasenballsport jetzt aufgestellt hat für diese Saison, einen Unterschied zu vorherigen Sportdirektoren erkennen kann? Also Markus Krösche ist ja neu im Verein, relativ neu, also man muss es ein bisschen abschwächen. Sieht man da schon andere Ansätze als bisher?
Gute Frage.
Ja, schwer, also weil es so eine Corona-Transferperiode war, ne? Wenn man ja, wüsste, ob er die Laien auch sonst gemacht hätte.
Also die Laien sind, glaube ich, eher ein wirtschaftliches Instrument. So, du kriegst halt Spieler, du kannst gucken, je nach Verhandlungsposition, du gibst relativ, also überschaubares Geld aus. Und wenn du gut verhandelst und der einschlägt, hast du eine Kaufoption zu einem Zeitpunkt, wo alle hoffen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder sich normalisiert haben, sprich mit Zuschauern im Stadion etc., TV-Gelder und so weiter. Also insofern sind die Laien schon relativ clever. So, weil du dich nicht sofort verpflichtest, finanziell ins Risiko zu gehen, sondern erstmal gucken kannst. Da ist ja B auch nicht der einzige Verein, der da in der letzten Transferperiode drauf gesetzt hat. Mhm. Ansonsten ist es schon, glaube ich, auch ein Kader, der nochmal ein bisschen Richtung auch Nagelsmann-Kader verändert wurde. Ich meine, du hast mit dem Abgang von Werner den zentralen Fixpunkt im bisherigen RB-System verloren. Und das Witzige ist ja, das war ja vor dem Spiel auch so, also dieses Markenzeichen von RB, schnell, vertikal, spielen, umschalten, das ist ja so gar nicht mehr gegeben. Du hast ja, das hat der Nagelsmann vor dem Spiel auch gesagt, deswegen ja auch dieser Kunstgriff mit Nkunku und Kluivert, du hast gerade im ersten Drittel überhaupt nicht mehr die Geschwindigkeit. So offensiv, das sind andere Typen. Du hast einen Forsberg, du hast einen Olmo, das sind eher diese spielerischen Typen. Aber du hast ja keinen vertikalen Speed mehr. Du hast auch im Mittelfeld, Leimer fehlt, um da sozusagen den entsprechenden Input, da fehlt auch Geschwindigkeit, der langfristig verletzt. Insofern spielt RB gar nicht mehr so, was man mit RB noch assoziiert, so aus der Rangnick-Ära. Also es ist schon ziemlich viel Nagelsmann drin, inklusive der Chancenverwertung.
Jetzt hast du auch schon die wirtschaftliche Seite angesprochen. Ich sehe schon die Augenbrauen, die sich da gehoben haben bei Hörerinnen und Hörern. Und unter anderem meine heben sich da auch. Denn Leipzig ist kein normaler Verein. Es hat auch seinen Grund, dass ich Raber sage und nicht die andere Abkürzung. Auch wenn ich schon wohlwollend registriert habe, dass du auch schon Raber gesagt hast. Du bist ein sehr höflicher Gast.
Natürlich.
Aber natürlich rollen da manche mit den Augen, wenn sie hören, oh, wir mussten aus wirtschaftlichen Gründen jetzt nur Laien machen von so schlechten Spielern wie Kluivert, das ist alles ganz so schlimm, weil über all dem hängt natürlich noch ein sogenannter Debt-Equity-Swap, der schon in der letzten Saison bzw. zum letzten Geschäftsjahr hin stattgefunden hat, bei dem 100 Millionen aus der Debt, also aus den Verbindlichkeiten, ins Eigenkapital, ins Equity geswappt wurden. Rein theoretisch gibt es die Grundlage für den Investor, in dem Fall natürlich ein uns allen bekannter Österreicher mit seinem Unternehmen, das wieder zu reaktivieren. Ich glaube, das ist die Argumentationsgrundlage, auf der Rasenballsport argumentieren möchte, dass das kein Schuldenerlass sei, weil es wieder aktiviert werden könnte als Debt. Gleichzeitig haben wir sowas auch schon mal gesehen, zum Beispiel beim HSV, da hat das Kühne auch schon mal gemacht, dass man Verbindlichkeiten entlässt. Es sieht aber nach außen aus wie ein Schuldenerlass, es riecht nach Schuldenerlass, es klingt wie ein Schuldenerlass. Ist es dann nicht ein Schuldenerlass?
Also ich bin kein BWLer, aber das Thema hat mehrere Aspekte. Dass unser werter Geschäftsführer Interviews führt über die Entfremdung der Fans vom Fußball und dass doch alle Vereine bitte mal nicht so auf Kante wirtschaften sollten. Mhm. Mehr als schwierig. Ich habe das Interview auch nie, also nicht gelesen, weil das tue ich mir nicht an. Also, du hast ja da auch auf Twitter drauf reagiert, mhm. Wo ich auch denke, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, also
von mir jetzt oder bist, von
Minzler? Nein, von Minzler. Ah, okay. Also du bist einfach der falsche Absender für solche Botschaften.
Vor allem, er wusste ja zu diesem Zeitpunkt schon von diesem Swap, den wir alle anderen ja erst später erfahren haben. Und zum Zeitpunkt, wo er diese Aussagen gemacht hat mit, nein, die anderen müssen halt einfach mal ein bisschen sparen, dann wird es ja alles schon schwierig, und wenn man gerade 100 Millionen einfach so erlassen bekommt.
Genau, und unabhängig von diesem Swap sozusagen ist RB natürlich in einer anderen wirtschaftlichen Position und es kommt nicht gut, sozusagen Vereine wie Mainz oder Bremen oder wie auch immer, so, ich sage jetzt mal, darüber zu belehren zu wollen, wie man wirtschaftet, ist schwierig. Wobei ich glaube, RB wirtschaftet schon gut, weil, also der zweite Punkt ist dieser, wie gesagt, ich bin kein BWLer, aber es ist kein Schuldenerlass. Es ist, also wenn ich habe damals auch ein bisschen reingelesen, was ja passiert, also für mein Verständnis, vielleicht liegt da auch falsch, aber sozusagen, was da passiert ist, ist ja, dass RB diese Darlehen über 100 Millionen tranchenweise zurückzahlt, weil du kannst keine Schulden erlassen. Also weder steuerrechtlich noch bilanziell. Da steigen dir Finanzamt und Steuerbehörden auf die, also da würde sowas wie Schenkungssteuer und so weiter plötzlich im Raum stehen. Mhm. Also RB zahlt diese Darlehen zurück und der Investor, sozusagen der 99% der Anteile an der Rasenballsport GmbH hält, nimmt dieses Geld und sozusagen wandelt es, stockt das Eigenkapital der Gesellschaft damit auf. RB hat damals 99% der Anteile gekauft an der Rasenballsport GmbH für, glaube ich, nicht mal 2,5 Millionen. Und es gibt natürlich betriebswirtschaftlich gute Gründe zu sagen, diese GmbH ist mehr als 2 Millionen als diese ehemalige Stammeinlage wert. Mhm. Bei einem Umsatz von 250 Millionen oder was mittlerweile. So, also hat der Investor quasi das Eigenkapital der Gesellschaft, an der er 99% hält, aufgestockt auf jetzt 100 und ein paar zerquetschte Millionen, 102 Millionen. Hat steuerliche Vorteile, weil du natürlich zum Beispiel steuerliche Vorteile, auch finanzielle andere Vorteile, zum Beispiel höhere Eigenkapitalquote, werden Kredite günstiger und so weiter und so fort. Also ein wirtschaftlich relativ normaler Vorgang. Dass der in der öffentlichen Wahrnehmung komprimiert wird auf Schuldenschnitt, kann ich auch völlig nachvollziehen. Und man muss auch nicht, also da sozusagen sich zu intensiv mit beschäftigen und betriebswirtschaftlich sozusagen da einsteigen. Was aber auf der anderen Seite eben nicht geht, ist, sich dann unabhängig von der Geschichte mit dem Investor im Rücken hinzustellen und zu sagen, so, jetzt wirtschaften wir aber alle mal gut, dann kommen wir hier auch durch die Krise. Wobei die Rasenballsport GmbH tatsächlich Gewinne ausweist. Kleine Gewinne pro Jahr abzüglich aller Kosten und aller Darlehen, die bedient werden, von 1-2 Millionen Gewinn pro Jahr. Also die sind schon wirtschaftlich relativ stabil. So. Nichtsdestotrotz, jetzt nochmal kurz zurück auf die Transferperiode, ist es, glaube ich, schon so, dass auch ein Minzlaff relativ harte Vorgaben intern macht. Also ich weiß, dass natürlich trifft es Vereine wie Frankfurt oder den BVB härter, dass zum Beispiel Zuschauer nicht ins Stadion können. Einfach die Stadien sind größer, also das ist der größere wirtschaftliche Schaden. Aber auch RB fehlen an so einem Spieltag 2 Millionen Euro oder was in der Richtung, würde ich mal schätzen, bei 40.000, also vielleicht sind es 1,5 Millionen. Das macht dann auch 20 Millionen übers Jahr. Und glaube schon, dass Münzlaff jemand ist, der da intern schon auch die Kostenschrauben anzieht. Also es gab ja auch einen Gehaltsverzicht, auch von RB-Spielern. Es wurden bestimmte Projekte nach hinten gestellt, bestimmte Investitionen, so, also wo man schon guckt, das ist schon relativ ausgewogen. Nichtsdestotrotz hat RB natürlich andere Voraussetzungen und nochmal auf die Transfers, Kluivert, ja, ein großer Name, aber natürlich erstmal durch den Vater. aber ja, also ich glaube, es war ja immer die klare Ansage, dass zum Beispiel die Werner-Millionen nur zum Teil reinvestiert werden können in der aktuellen Situation. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, für diese Transferperiode müsste es auch mal ausnahmsweise ein Plus gegeben haben.
Ja, das erste Plus von, also laut transfermarkt.de, 23,5 Millionen Plus hat man jetzt mal gemacht.
Die Jahre vorher hat man wahrscheinlich irgendwas um die 100 Millionen Minus angehäuft über die vergangenen Jahre. Demgegenüber stehen natürlich aber auch die Marktwerte der Spieler, die ja sozusagen Teil des Betriebsvermögens sind, um es mal ganz einfach auszudrücken, die man ja bei dem Wiederverkauf wieder reinkriegt. Genau. Also das so der Exkurs. Meine Ausführungen zu den Laien sollten auch nicht heißen, oh, ist alles ganz schlimm und wir nagen am Hungertuch und deswegen konnten wir nicht die Kracher-Transfers holen. Es war eine gute Transferperiode, also auf jeden Fall. Jetzt müssen die bloß noch die Hoffnungen erfüllen, die in sie gesteckt wurden. Mhm.
Ich meine, wir rühren damit ja an ein Thema ran und da würde mich Inka deine Perspektive auch interessieren als Journalistin, die ja auch die Aufgabe hat, immer wieder über Leipzig zu berichten. Und die Frage, die einem oft gestellt wird, ist, soll man Leipzig wie einen normalen Verein behandeln? Wo sich auch viele Leute im Rasenfunk ärgern, wenn ich Leipzig mal lobe, weil ich trotz aller Kritik, die ich übe, ihr könnt das fünfstündige Tribünengespräch gerne dazu hören, da erkläre ich auch, warum ich Raber sage und nicht anders. Aber es gibt manchen Leuten, denen ist schon das zu viel und wiederum andere Leipzig-Fans können es überhaupt nicht ertragen, wenn du irgendwas auch nur im Ansatz kritisierst. Das ist ganz, ganz anstrengend im Internet. Inka, wie positionierst du dich da oder wie glaubst du, sollte man mit diesem Sonderfall Leipzig in der Liga umgehen?
Ich glaube, ich würde es getrennt betrachten. Also da ist zum einen dieses ganze Konstrukt, was mir auch unsympathisch ist. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie die Rechtmäßigkeit des Debt-Equity-Swaps irgendwie aberkennen. Ich habe davon auch jetzt nicht wirklich viel Ahnung. Und ich glaube auch, dass das ein buchhalterischer Kniff ist, den man sicherlich machen kann. Sonst hätte es ja schon jemand verboten. Finde ich aber ganz witzig, dass man so Schulden in Eigenkapital umwandeln kann. Würde ich mich dann auch nochmal erkundigen in Leipzig. Dann natürlich diese Nummer mit den, weiß ich nicht, Vereinsmitgliedern 19 oder so, ist auch sehr, sehr schwierig, Mitglied im Verein zu werden. Die Brausefirma im Hintergrund, die natürlich ein Produkt verkaufen will und zwar in einem ganz anderen Maße als andere Vereine. Also das Argument, dass irgendwie Adidas bei Bayern mit drin hängt oder in Dortmund an der Börse ist, das gleicht sich da für mich nicht aus. Es ist ein anderes Konstrukt, das mir nicht sympathisch ist, aber ich würde mal auf der einen Seite das Konstrukt betrachten und jetzt sind sie nun mal da. Und man könnte dann wiederum den Fußball ja auch noch komplett unsympathischer gestalten. Also wir haben jetzt gerade über diese Transferperiode gesprochen. Das sind ja alles Spieler, die sind ja auch für andere Vereine jetzt nicht so komplett auf dem Mars oder so. Also ich finde das Scouting eigentlich schon relativ gut in Leipzig. Ich finde es gut, dass die Mannschaft ist, glaube ich, die zweitjüngste vom Schnitt in der Bundesliga. Und die kommen ja jetzt nicht irgendwie jedes Jahr und sagen, hier, wir nehmen jetzt noch aus Österreich von der Brausefirma 300 Millionen Euro und verpflichten jetzt, ne, weiß ich nicht, wen von Real Madrid oder so. Also das machen sie ja nicht. Es gibt durchaus ja auch Spieler, die wirklich in Leipzig aufgebaut worden sind. Und dazu kommt dann der Fußball, der eigentlich, seit sie in der Bundesliga sind, immer zu den attraktiveren Spielweisen gehört. Also sowohl unter Rangnick als jetzt auch unter Nagelsmann. Und deswegen versuche ich das gar nicht so richtig miteinander in Verbindung zu bringen, das Konstrukt, was dahinter steht und dann das, was man auf dem Platz sieht.
Da könnten jetzt natürlich manche Normalisierung schreien, was ja irgendwie dann auch stimmt. Gleichzeitig ist das ja aber genau die Linie, die wir hier im Rasenfunk auch fahren, eben sportlich auf alle Vereine zu gucken. Ich sage ja auch nicht bei Wolfsburg die ganze Zeit noch was dazu oder bei Leverkusen, auch wenn ich da zum Beispiel auch immer Leverkusen sage und nicht den kompletten Vereinsnamen aus genau denselben Gründen. Und wenn Jena aufsteigen würde, würde ich da auch gewisse Vereinsnamensteile weglassen. So funktioniert das hier auch. Aber wie ist das? Aber
Bayer Leverkusen, ich sage jetzt mal kurz, ja? Bayer, das war jetzt aber nicht absichtlich.
Ist okay.
Also wirklich nicht. Die Firma mit dem Pharmakonzern, das ist die Firma, der Verein mit dem Pharmakonzern, das ist halt schon wiederum auch nochmal ein anderes Konstrukt als Leipzig, genauso wieder wie Wolfsburg oder Hoffenheim andere Backgrounds da haben. Ich finde, man kann es nicht komplett miteinander vergleichen.
Ja, das stimmt. Kann man nicht. Also da hat jeder einzelne Ausnahmefall von 50+1 hat seine eigene Geschichte und müsste eigentlich ein eigenes Tribünengespräch bekommen. Nimmst du denn, Kai, eine Veränderung wahr darin, wie Rasenballsport wahrgenommen wird, wie vielleicht auch dir als Anhänger des Vereins begegnet wird?
Naja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil jeder von uns bewegt sich ja in seiner Bubble, sowohl offline als auch Social Media mäßig. Auch wenn ich für mich so denke, dass ich eine relativ heterogene Bubble habe, auch die Verbindung nach außen hat sozusagen. Also es ist kein Closed Shop, aber natürlich gibt es Normalisierungseffekte. ganz klar, ich meine, Leverkusen ist nur 30 Jahre oder was in der Bundesliga, Hoffenheim, selbst Hoffenheim mit
jetzt. Nee, länger sogar, 1980, ja, glaube ich, ist Leverkusen aufgestiegen, Entschuldigung, sind dann sogar schon 40.
Hoffenheim seit über 10 Jahren, natürlich gibt es Normalisierungseffekte und natürlich kommst du als erstmal sportlich konnotierter Beobachter, du guckst ja da nicht als Soziologe drauf oder so, sondern als Fußballfan oder Sportreporter oder wie auch immer. Natürlich ist dein Fokus erstmal auf dem Sportlichen. Und ich finde es völlig legitim, dass man die Rahmenbedingungen mitnimmt und auch immer wieder mitnimmt. Und natürlich, aber ja, ich glaube, bei der Masse der Fans, die jetzt vielleicht auch nicht so eine Social Media unterwegs sind oder die halt ganz klassisch die Sportschau und den Kicker konsumieren, ist Leipzig ja auf dem Weg, ein mehr oder weniger normaler Verein zu werden. Oder es wird sehr stark getrennt von dem Sponsor oder da werden eben Sponsoren von Bayern gleichgesetzt mit Red Bull oder so. Das ist, glaube ich, schon so. Da muss man, glaube ich, auch, darf man Twitter nicht mit der Mehrzahl der Fußballfans verwechseln. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Gibt immer wieder auch in der Vereins Außendarstellung, wie gesagt, Minzlaff-Interviews tue ich mir in der Regel auch nicht an. Oder jetzt am Samstagabend nach dem Topspiel setzt der Vereins-Account so ein Sponsoren, Red Bull verleiht Flügel-Tweet ab. Also wo ich denke, Leute, das geht nicht. Also ihr lernt es auch nicht mehr.
Ja, bist ja dann vielleicht wirklich vom falschen Verein Fan. Sorry to say.
Nee, ich krieg das, glaube ich, ganz gut unter einen Hut. Also so diese kritische Distanz und trotzdem Fan sein im engeren Sinne, das heißt emotional dabei sein im Stadion, sich aufregen, das kann man beides unter einen Hut bekommen. Also ich meine, ist jetzt auch ein sehr ja, unfairer Vergleich, aber es geht dir ja als Bayern-Fan auch nicht anders mit den Entwicklungen deines Vereins in den vergangenen Jahren. Also du kannst es ja auch voneinander trennen.
Ja, stimmt. Wobei ich das natürlich auch jedes Mal wieder aufs Neue beweisen muss. Deswegen gehe ich ja auch damit transparent um, dass ich früher zumindest mal Bayern-Fan war. Ich würde mich da jetzt nicht mehr so ganz einordnen. Wobei ich dann an mir selbst merke, in einem Spiel wie gegen Leipzig bin ich mehr Bayern-Fan als in anderen Spielen.
Das ist ja... Genau, und das ist
ja auch interessant.
Ja, genau, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ich meine, das war auch so interessant zu beobachten, gestern, sowohl vor dem Spiel, bei den Pressekonferenzen, sowohl Flick als auch Nagelsmann, gut, die kennen sie aus Hoffenheim, aber, und auch nach dem Spiel gab es ja verdammt viel gegenseitige so Wertschätzung und Komplimente zwischen beiden Vereinen. Was glaube ich, also ich fand es ganz interessant zu beobachten, weil das hat natürlich was damit zu tun, dass Leute in führenden Positionen in beiden Vereinen sich gut kennen und ja auch nicht nur im Fußball miteinander Geschäfte machen. Mhm. Also Basketball in München zum Beispiel, die neue Halle und so weiter.
Der neue Garten heißt da, glaube ich.
Okay. Ach stimmt, da gab es einen Namenswettbewerb oder so. Mhm. Genau. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Bayern, glaube ich, für die Verantwortlichen bei RB natürlich schon so ein Vorbild ist, was den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg betrifft. Auch die Art und Weise, wie man da hinkommt. Ich meine, du hast ja bei Elf Freunde, ich finde das wirklich eine wahnsinnig interessante Geschichtsstunde, muss ich jetzt mal...
Ach so, Elf Leben.
Lob aussprechen. Also, wie Bayern über die Jahrzehnte gewachsen ist. Und auf der anderen Seite gibt's bei Bayern, glaube ich, auch so eine Erkenntnis oder so, das wurde ja auch schon oft thematisiert, dass jetzt mit 8 Meisterschaften im Folge oder so, dass diese Liga irgendwie, Bayern braucht irgendwie so einen Antagonisten. Also muss für dieses Gesamtprodukt Bundesliga, muss, glaube ich, ist es wichtig, dass zumindest phasenweise zumindest den Anschein eines Titelrennens, eines Wettbewerbs, Konkurrenz gibt. Und eigentlich ist Dortmund der natürliche Kandidat Nummer 1 dafür. Aber die kriegen es irgendwie seit Klopp weg ist, nicht mehr so richtig auf die Reihe. Und ich glaube, dass man da bei den Bayern-Verantwortlichen nicht traurig darüber ist, dass da mit Leipzig jemand ist, der wo so eine sportliche Konkurrenz erwächst, wo Duelle auch extrem aufgeladen werden, wie man früher vielleicht nur von Bayern BVB spielen kannte, im Vorfeld, medial etc. Und wo man auch gefordert ist, sich immer wieder zur Höchstleistung aufzuschwingen und wo man sich ein bisschen aneinander reiben kann, aber eher in so einer wertschätzenden Grundhaltung. Ja, also finde ich ganz spannend zu beobachten, wie da so jemand ja, reinwächst und Verein. Und da muss man auch nicht die Minzlaffschen Märchen von Fußballmärchen von vor 5 Jahren haben wir noch da und da gespielt erzählen. Aber man kann ja trotzdem festhalten, jenseits aller wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass sich RB innerhalb von 5 Jahren als zumindest Nummer 3 in der Bundesliga etabliert hat. Was für mich als Fan immer noch erstaunlich ist, trotz der Mittel, die man zur Verfügung hat. Dass es so schnell ging und so konsequent durchgezogen wurde und dass man sich da in so einem Wettbewerb um, sag ich mal, die Nummer 2 mit dem BVB mittlerweile befindet. Auch wenn man wirtschaftlich noch da ein bisschen hinterher ist.
Gut, man hat sich halt einen Wettbewerbsvorteil geschaffen. Also jeder muss sich so seine Nische suchen. Und im Grunde, wenn du auch in die Bundesliga-Geschichte guckst, die Rivalen zu Bayern, die hatten immer ihre Nische. Das geht schon los. Also erst gab es ja gar keine Dualität in der Bundesliga. Also die ersten 7 Meisterschaften oder die ersten 6 Meister waren ja alles unterschiedliche Vereine. Dann kamen die 70er und es gab 2-mal Gladbach, ich glaube 3-mal Bayern, dann nochmal 2-mal Gladbach. Also ab dann ging es los, da gab es den ersten Antagonisten und die einen waren eben die auf junge Spieler gesetzt haben, die Fohlen eben, und bei Bayern hat sich eben so eine goldene Spielergeneration zusammengefunden. Dann in den 80ern war es erst der HSV, dann dachte man kurz, es könnten Uerdingen und Leverkusen sein, weil die eben diesen Konzern im Rücken hatten, hat sich dann aber rausgestellt, dass die ganz großen Topspieler dann da doch nicht hingewechselt sind, weil halt im Ulrich-Haberland-Stadion auch damals nur 12.000 Zuschauer waren und das war noch weniger als bei vielen anderen Vereinen. Und so gibt es quasi für jede Phase dann jemanden, der sich etwas gesucht hat, was er anders gemacht hat als Bayern und darin dann der Zweite quasi im Lande werden konnte. So eine kleine Ausnahme ist Dortmund Anfang der 90er. Da will ich jetzt nicht spoilern, was da in Elfleben alles noch zu gesagt wird. Und mit Dortmund, und bei Dortmund kennen wir das Modell. Also Dortmund hat sich zum einen, also sind quasi mit einer taktischen Besonderheit an Bayern kurzzeitig vorbeigezogen, weil sie einen Spielstil etabliert haben, der eben ja, wie Arsch auf Eimer auf die Schwächen von Bayern gepasst hat damals, muss man einfach so sagen, dieses Pressing. Und sie hatten eben einen sehr, sehr guten Trainer damals und haben es mit dem Geld, was man damals erwirtschaftet hat geschafft, junge Spieler in den Kader zu holen, die Dortmund als Sprungbrett zu einem Top-Club verstehen und die aber Champions League spielen wollen. Und da hat man sich etabliert. Und da schafft man es dann eben auch zum Beispiel an Haaland eher zum BVB zu holen, als zu Leipzig, wo der Dienstweg etwas kürzer gewesen wäre. Und Leipzig hat sich quasi eine andere Nische gesucht, die kein anderer besetzen kann, weil man quasi diesen Wettbewerbsvorteil hat, im Grunde also mindestens von einem Verein voll zu schöpfen zu können, Salzburg. Aber ja, das Leipziger oder das Universum dieses Brauseherstellers ist ja noch größer, dass man quasi auch da einen ständigen Zufluss von Spielern hat, die sich auf einem relativ hohen Niveau schon beweisen können, die eine Philosophie implementiert bekommen, die vermeintlich gut passt nach Leipzig. Das dreht sich vielleicht gerade so ein bisschen, hast du ja vorhin auch schon angedeutet. Und das ist quasi jetzt dann die Nische von Leipzig. Und die kann jetzt so schnell halt auch kein anderer kopieren. Wie tragfähig das aber ist, da bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht so sicher, weil es meiner Meinung nach stark von Personen abhängt und von Philosophien. Und zum Beispiel Nagelsmann hat da gute Dinge verändert. Also Leipziger Fußball, ich hab's, das haben natürlich viele auch überhaupt nicht gemocht, aber ich fand damals den Fußball unter Rangnick, den fand ich zynisch. Also das war so ein bisschen so das, was ich vorhin auch bei Wolfsburg gesagt habe, auch bei 1:0, nee, wir wollen den Ball nicht, wir wollen ja umschalten, macht ihr mal. Und das hat auch super funktioniert, weil einfach die individuelle Klasse sehr, sehr gut war und weil kaum jemand so schöne Pressing-Fallen aufstellen konnte wie Leipzig. Aber zum Angucken war das schon ehrlich gesagt zäh. Im Grunde war das Spiel ab dem 1:0 vorbei, hast du ja vorhin selber auch gesagt.
Richtig, ja.
Mit Nagelsmann ist zwar das jetzt so ein bisschen weg, aber auf der anderen Seite hat man halt einen ganz anderen Spielaufbau. Du nimmst auch einen tiefgehenden Spieler auseinander. Er zieht Werner ein bisschen zurück und schafft damit ganz neue Anspieloptionen im Spiel. Also das war quasi in der letzten Saison. Dann hatte man diese Spiele, wo man reihenweise Chancen vergeben hat. Auch so ein Nagelsmann-Ding so ein bisschen hat er aus Hoffenheim mitgebracht. Aber jetzt hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und das finde ich schon interessant zu sehen. Ich frage mich aber, ist das Also wie sehr hängt das dann tatsächlich an solchen Einzelpersonen? Also weil diese übergeordnete Philosophie über alle Vereine dieses Konstrukts hinweg, die kann ich ehrlich gesagt so gar nicht mehr sehen, wenn ich mir Salzburg zum Beispiel angucke im Vergleich zu Leipzig.
Völlig richtig. Also ich meine, die, ich sage jetzt mal, Emanzipation hat ja schon unter Rose in Salzburg angefangen. Und sozusagen auch die, also seitdem Minzlaff und sowohl Rangnick nicht mehr Positionen in beiden Vereinen haben, ja, es gibt diesen Dienstweg noch, aber siehe Haaland, der ist kein Automatismus. Und es hat sich schon ein bisschen auseinanderentwickelt. Ist ganz spannend, weil du, also ich sehe es auch so, das RB-Spiel ist viel variabler geworden, lässt sich besser angucken, du hast ein besseres Positionsspiel, du hast Ballzirkulation, du hast Leute wie Olmo, Forsberg und Kunku, Sabitzer, das ist schon ein geiles offensives Mittelfeld und es macht, wenn es läuft, auch Spaß. Die Frage ist halt, wie weit trägt es dich und wie groß ist auch dein Zeitfenster? Du hast jetzt mit Nagelsmann im zweiten Jahr wirklich wahrscheinlich den spannendsten Bundesliga-Trainer fachlich. Oder einen der spannendsten mit Rose und Flick. Aber wie lange hast du den? Macht der noch ein drittes Jahr? Also, weil so jemand sieht ja RB auch nur als Sprungbrett. Da muss man sich ja keine Illusionen hingeben. So wie viele Spieler. Das ist ein bisschen ähnlich zum BVB in den frühen Zehnerjahren sozusagen. Und du hast, glaube ich, so ein Zeitfenster für so eine Meisterschaft. Das kann auch wieder zugehen, so, und dann fängst du wieder an. Ich meine, der Abgang des großen Organisators, Mentors, Gestalters Rangnick ging für meine Begriffe relativ geräuschlos über die Bühne und ohne große Brüche, weil er entsprechend vorbereitet war. Aber das ist natürlich wirklich die Frage und ich glaube, ein Teil dessen, dass viele RB-Fans diesem Haaland-Transfer noch hinterher trauern, ist ja sozusagen natürlich, wie er bei Dortmund eingeschlagen ist. Und dass da schon so die Idee gibt, Mensch, der diese Saison bei uns, das hätte wirklich die Meisterschaft, hätte wirklich die Meisterschaft werden können. Hm. Also so ein 20, 25 Tore-Stürmer, den haben wir nicht. Also ein Paulsen hat mal unter Rangnick in einer Saison 15 Tore gemacht, der ist extrem wichtig für unser Spiel. Aber der schießt hier keine 20 Tore im Jahr. Und ein Sørloth hat den Beweis auch noch nicht erbracht. Und so jemanden brauchst du aber, also ich glaube, der Rote Brause-Blogger hat mal irgendwann geschrieben nach dem Motto, in der letzten Saison war RB noch ein Top-Spieler, Top-Stürmer davon entfernt, wirklich Meisterschaftskandidat zu werden. Und was passiert ist, du musst Werner ziehen lassen, also du hast eigentlich wieder eine Lücke von zwei Top-Stürmern. Und die hast du noch nicht adäquat ersetzt.
Und wie würdest du da jetzt dann das internationale Abschnitten einordnen und die Bedeutung dessen? Und damit binde ich jetzt so die Schleife ein bisschen um die komplette Sendung eigentlich, weil das war der Ausgangspunkt der Sendung. Und deswegen möchte ich da jetzt am Schluss, kurz vor Schluss der Sendung auch nochmal hinkommen. Eben dieses Hochbewerten, Höherbewerten der Champions League gegenüber dieser vielleicht nicht einmaligen, aber jetzt auch eher singulären Chance, mal Meister zu werden. Im letzten Jahr ist man, wir haben es alle mitbekommen, über Siege gegen Tottenham unter anderem und Olympique Lyon dann bis ins Halbfinale der Champions League gekommen und da war dann gegen Paris Saint-Germain in einem relativ deutlichen 0:3 in Lissabon Schluss. Ist das jetzt das neue Ziel? Ist das der Maßstab, an dem sich Leipzig messen lässt? Geht es da einfach darum, dass man in der Champions League das meiste Geld verdienen kann? Wie würdest du das einordnen?
Also das Halbfinale ist sicherlich jetzt nicht der Maßstab, aber ich glaube schon, dass es, also ziemlich sicher wurde ja auch so kommuniziert, dass das Ziel ist, sich also im ersten Schritt in der Liga immer für die Champions League zu qualifizieren. Das muss man wirtschaftlich de facto auch bei der Kaderstruktur und den Kosten, die man mittlerweile hat. Und dann natürlich auch in die K.O.-Runde zu kommen, also die Gruppenphase zu überstehen. Das ist in diesem Jahr natürlich mit der Gruppe PSG, ManU, schon, glaube ich, mit die schwerste oder die schwerste deutsche Gruppe. Man hat es jetzt geschafft, da...
Würde, glaube ich, Gladbach Endspiel widersprechen, aber es ist jetzt eine Detailfrage.
Ja, genau. Okay, zwei sehr schwere Gruppen. Man hat es geschafft, sich da jetzt ein Endspiel zu erspielen gegen Manchester United kommende Woche. Ja, es geht um Geld. Ich weiß nicht, was gibt es für den Einzug in die K.O. 20 Millionen, 30?
Mhm,
also irgendwas in dem Dreh. Das heißt,
also so viel, wie du in der Europa League auch holen könntest, wenn du den Wettbewerb gewinnst. Das ist ungefähr immer so die Faustregel.
Genau. Und diese Lücke wird ja immer größer. So, und natürlich mit jeder Saison, das ist ja der Punkt, warum auch der Wettbewerb in der Bundesliga immer weniger wirklich ein Wettbewerb in der Spitze ist, weil du hast mit Bayern und Dortmund zwei gesetzte Teams, mittlerweile auch mit Leipzig de facto, und dann hast du immer wieder Teams, die in diese Champions League-Ränge mal reinrutschen können. Aber es geht ja darum, das jedes Jahr zu machen. Und jedes Jahr damit 40, 50, 60, 70 Millionen mehr als der Rest der Liga einzunehmen. Über TV-Einnahmen, über die Siegprämien, über die Antrittsprämien und so weiter. Und das ist natürlich jetzt hier, und das klingt jetzt sportlich aus Fansicht erstmal, ja, Ziel ist Vierter. Hatte ich jetzt auch nicht als, also, das ist schon ein sehr realistisches Ziel, weil du musst ja aus dem Trio Dortmund, Leverkusen, Gladbach als nächste Kandidaten nur einen hinter dir lassen. Und da sehe ich die anderen drei nicht so konstant punkten, als dass du die schaffen kannst. Mhm. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig spannend. Natürlich klingt es jetzt spannender, einen Meisterschaftskampf auszurufen, aber da fehlt mir wirklich die Fantasie. Also über 34 Spieltage auch gegenüber Bayern in der jetzigen Situation. Und das ist total unspannend und niemand will irgendwie die 10., 12., 15. Meisterschaft in Folge der Bayern. Aber ich glaube, ehe sich die Rahmenbedingungen da nicht konsequent ändern oder radikal ändern, führt da, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Sorry.
Na gut, jetzt wollen wir mal nicht am 10. Spieltag so tun. Das wüssten wir schon alle, wer Meister werden.
Nee, natürlich.
Vielleicht haben wir es jetzt ja auch gejinxt. Aber es sagt ja einiges darüber aus, dass man diese Diskussion jetzt so führt. Obwohl es ja sogar in der letzten Saison eng war. Ich darf mal dran erinnern, da gab es dieses 1:0 in Dortmund, wenn Bayern da an diesem Dienstagabend nicht gewonnen hätte. Da gab es ja unter anderem diese Boateng-Szene. Dann hätte das noch enger werden können. Und im Jahr davor war es am allerletzten Spieltag entschieden mit einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also es ist ja nicht mehr ganz so schlimm wie noch in den Guardiola-Jahren, wo man einfach im März dann schon einen Haken an dieses Thema machen musste. Aber ich glaube, das erklärt es nochmal ganz gut, wie es dann eben auch zu diesem Verhalten im Bayern-Spiel kam, eben diese Hochbewertung dieses letzten Spiels gegen Manchester United. Die Gruppenkonstellation für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr genau vor Augen haben, ist eben, dass Manchester, Paris Saint-Germain und Rasenballsport alle drei bei 9 Punkten stehen. Und jetzt spielt PSG zu Hause gegen Başak Şehir. Das heißt, da könnte man eventuell von einem Sieg ausgehen. Das heißt, Manchester United und Rasenball spielen den zweiten Qualifikanten für die Gruppenphase untereinander aus und Manchester United geht da mit einem Vorsprung in dieses Spiel, weil man eben unter anderem den direkten Vergleich mit 5:0 schon mal ganz gut vorlegen konnte und deswegen auch eine sehr gute Tordifferenz hat. Das heißt, im Grunde spielt Leipzig auf Sieg in diesem Spiel. Ja, da haben wir doch tatsächlich jetzt eine Schleife drum gemacht. Auch wenn es immer um grundsätzliche Dinge geht bei Leipzig, vielleicht langweilt das dann jemanden wie dich, Kai, dann schon hin und wieder. Ich kenne das noch, bei Hoffenheim war das irgendwann so, dass die Gäste gesagt haben, boah, hey, jetzt muss ich wieder drüber sprechen, dass keiner uns mag. aber es ist ja, halt tatsächlich immer noch ein Thema.
Ja, ja, alles gut.
Gut, dann würde ich doch sagen, lasst uns einen Deckel auf diese Sendung machen. Nach dem berühmten United-Spiel von Rasenball geht es übrigens noch weiter zu Hause gegen Werder Bremen, bevor man dann nach Hoffenheim reist. El Plastico ist, glaube ich, Hoffenheim. Wolfsburg. Ach Gott, das ist so kompliziert. Und für die Bayern, habe ich ja schon gesagt, geht's weiter gegen Lokomotive Moskau und dann an der Alten Försterei in Berlin. Und damit haben wir die 8 bisher gespielten Partien dieses 10. Spieltags ausführlich besprochen, wie ich finde, und auch sind ein bisschen schlauer geworden bei Leipzig. Und ich möchte euch beiden sehr, sehr herzlich danken, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, mit uns diese Sendung zu machen gemeinsam. Ganz herzlichen Dank an dich, Kai Bieler, @aufziehvogel_le. Ihr könnt den Kehrwoche-Newsletter abonnieren. Ich werde ihn verlinken. Danke dir, Kai, dass du mit dabei warst.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und danke dir, liebe Inka Blumensaat, Sportreporterin unter anderem für die Sportschau und den NDR. Warst jetzt etwas ruhiger, hast ergeben gelauscht. Danke dir, Inka, dass du mit dabei warst in der 291. Schlusskonferenz.
Dankeschön. Und ich fand es auch interessant, von euch noch Dinge über Leipzig zu erfahren, aber ich wollte euch da dann auch nicht zu sehr stören.
Du hättest nie gestört. Aber gut, danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen. Und die eine, ja, bei der einen kann ich vielleicht so eine kleine Ankündigung machen. Also morgen, beziehungsweise ihr hört das jetzt dann heute wahrscheinlich, am Montag, den 7. Dezember, wird verkündet werden, wie das TV-Geld verteilt werden wird in der Bundesliga ab der nächsten Rechteperiode. Und ich habe gehört, das wird eine kosmetische Veränderung. Wir werden uns darüber nicht freuen. Diejenigen unter uns, also wir meint jetzt all diejenigen, die auf eine Umverteilung des TV-Gelds gehofft haben, zu einer Stärkung des Mittelfelds der Bundesliga. Damit wird nicht immer automatisch der Meisterschaftskampf spannender. Aber insgesamt könnte sich die Liga dadurch etwas verändern. Das, was ich bisher gehört habe, ist wenig verheißungsvoll. Das wird an diesem Montag bekannt gegeben werden, nach dem Stand, den ich heute habe. Unter anderem in diesem Zusammenhang empfehle ich euch gerne den Podcast Zukunft Profifußball von Unsere Kurve. Die haben unter anderem auch wieder eine Sendung zur zweiten Gesprächsrunde der DFL Task Force gemacht. Das ist ja dann schon die vorletzte Runde, in der man sich da trifft. Ich überlege die ganze Zeit schon, wie wir dieses Thema auch noch in den Rasenfunk holen können. Angesichts Elf Leben und all der anderen Dinge, die zu tun sind. Aber Zukunft Profifußball möchte ich euch empfehlen. Zur TV-Geldverteilung wird es keine eigene Rasenfunksendung geben, aber da wird es bestimmt viele interessante Medienartikel und sonstigen Stellungnahmen geben, die man konsultieren kann. Das wird wahrscheinlich das Thema der nächsten Woche werden, beziehungsweise ich glaube, wir sollten es zum Thema der nächsten Woche machen. Wer weiß, wie schnell das dann nicht wieder im Champions League Geblubber und muss Löw jetzt Thomas Müller zurückholen, untergeht. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, aber nicht mehr freudig gespannt nach dem, was ich so gehört habe. Und dann möchte ich euch noch einen zweiten Podcast empfehlen. Game Changer vom Spiegel, da geht es über E-Sports, fängt sehr basal an, also wenn ihr das entsprechende Tribünengespräch gehört habt, dann erfahrt ihr da nicht nur Neues, aber ich fand es nochmal interessant, einfach von einer anderen Redaktion das aufgearbeitet zu bekommen. Es sind relativ kurze und kurzweilige Folgen und man erfährt eben einfach ein bisschen über dieses E-Sports-Business, wie es sich entwickelt hat und welche Rolle da auch der Fußball spielt. Das möchte ich euch empfehlen und dann hören wir uns übernächste Folge, denn die nächste macht Tobi Escher. Bis dann, ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.